Herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrain-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt dann ein Bordeaux-Rot. Ja. Patrick Rothmann.
Du sitzt mir gegenüber mit einem Kinderkotztuch auf dem Kopf.
So ist es. Weil irgendwo muss man ja seine Kopfbedeckung herkriegen.
Ganz in Weiß.
Mit Blümchen.
Ja, das schaut wirklich so aus, wenn man das Tuch ist, was man so den Kindern so beim Bäuerchen machen oft über die Schulter legt, damit sie einen nicht vollkotzen. Und genauso schaut das Tuch aus.
Ja, was nicht, wo deine Kinder früher draufgekotzt haben.
Ja, so ein Tuch war immer sehr wertvoll, weil einfach es nicht die Kleidung
vollkotzt. Ja, das ist viel flauschiger. Das hat, also die Kinderkotztücher, die haben ja so gewisse
Baumwoll.
Ja, so, das ist ja reine Baumwolle natürlich und so ein gewisses Muster. Also wenn man das anfühlt, dann fühlt sich das schon so speziell. Was sagt man denn? Der Stoff hat so eine gewisse Rifflichkeit, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das ist ein Tuch, ich möchte erst behaupten, dass es von meinem Opa ist, der das sicherlich als Schnupftabaktuch verwendet hat, um da reinzuschneuzen über Generationen hinweg, vielleicht noch von seinem Vater geerbt. Und das trage ich mittlerweile auf dem Kopf, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahren gehe und einen Helm trage. Was ich nicht immer mache, aber wenn
du trägst immer einen Helm, Christian.
Also ja, nicht ganz immer, aber wenn ich den Helm trage und den dann fest zurre und zum Schwitzen anfange, tatsächlich, dann gibt's da Pickelchen bei mir, wenn ich kein Baumwolltuch drunter habe. Und deswegen habe ich da immer ein Baumwolltuch drunter. Und mittlerweile habe ich das als modisches Accessoire entdeckt, um meinen fliehenden Haaransatz zu verbergen.
Es ist sehr
sensationell
aus. Es sieht sehr modisch aus, muss ich sagen.
Es ist überdurchschnittlich modisch. Mit dem könnt ihr eigentlich beim Piratenschiff anheuern.
Ja, vielleicht nicht in Weiß, aber das schaut auch aus als wie so ein Tuch, was man sich aufsetzt, wenn man in den Stall geht.
Auch
Stalltuch.
Auch. Also das kannst du 1:1 umsetzen in ganz viele Projekte.
Also Weiß mit Blümchen.
Genau. Ja, Blümchen, die Blümchen sind mir wieder persönlich besonders wichtig.
Ganz wichtig. Und die Bienchen auch.
Ja, vollkommen. Also man muss auch eine gewisse, ja, das ist so mein Accessoire für die Damenwelt da draußen, um einfach Weiblichkeit zu simulieren.
Ich sag, gut gekotzt ist halb gefrühstückt. Christian, wie war die Woche? Erzähl mal, wir haben uns jetzt die ganze Woche nicht gesehen, das muss man dazu sagen. Sonst haben wir ja mal so einen Tag dazwischen, wo wir uns nochmal treffen, dass wir
meine
uns,
Hommage, das Wort hat mir gefallen, meine Hommage, an unsere weiblichen ZuhörerInnen. Das nur zu gendern ist auch nicht schlecht. Genau.
Ja, schön.
Also die Woche war rum, ja. Und wir haben uns nicht gesehen tatsächlich.
Nee, wirklich nicht. Ist eigentlich immer gefährlich, weil wenn wir uns eine Woche lang nicht sehen, dann besteht die Chance, dass wir uns dann nicht ausreden lassen, weil wir alles vom Raster runterrattern wollen, was dann so angefallen ist. Aber wir hatten jetzt gerade noch eine Stunde.
Ja, wir versuchen uns das ein bisschen im Zaum zu halten, tatsächlich. Ja, was war los die Woche bei dir, Patrick?
Sport. Sport, Sport, Sport. Es läuft. Es läuft gerade wirklich gut.
Seit wann läufst du? Du hast es auf dem Rücken.
Es läuft.
Ja, S. Ich habe gedacht, du genderst dich schon selber.
SSA.
ISSA. Achso, du meinst dich mit S nicht selber?
Nein.
Okay.
Und nee, das war jetzt so das Highlight. Ich habe das Wetter genossen. Das war natürlich jetzt, es ist ganz schön trocken, gell? Es ist super trocken draußen.
Ich finde gar nicht. Ich habe schon das zweite Bier offen.
Draußen. Es ist.
Ich habe auch draußen heute ein Bier getrunken. Das waren die anderen zwei davor. Also ich trinke ja meistens immer nur zwei Bier.
Du schaust jetzt nicht wirklich ausgetrocknet aus, aber die Natur schaut ausgetrocknet aus.
Das ist ja ihr Problem. Sollt ihr auch mal was trinken?
Ja, aber
geht. Was ist denn los?
Kommt ja nichts.
Eigenverantwortung. Was ist, nervt mich immer so, Patrick? Jeder jammert immer, die Natur jammert. Ja, meinst du, dass du vielleicht mal eigenverantwortlich handeln könnte? Eigenverantwortlich? Nicht immer die Schuld auf uns schieben, auf irgendwas anderes? Eigenverantwortlich dafür sorgen, dass man genügend hopfenhaltiges Getränk zum Beispiel zu sich nimmt oder andere Getränke, wie auch immer.
Schützt euer Bier in die Blumenbeete.
Ja, und vielleicht, ich habe jetzt wieder gelesen, dass die Brauerei, ich glaube, es ist Olching oder so, pleite geht. Was soll denn das Ganze?
Ich verstehe es auch nicht. Das ist natürlich super traurig, verstehen tue ich schon, aber weil halt einfach weniger Bier getrunken wird, glaube ich, oder keine Ahnung.
Die Dauerkritik, die wir hier üben. Ja. Aber auch die Natur sollte eigenverantwortlich mal für ihre Nährstoffe verantwortlich sein. So, jetzt müssen sie halt mal Heilfasten machen mit Flüssigkeit. So, Pech gehabt. Kümmert sich um den Regen, bitte.
Ja, wäre nicht schlecht. So ein bisschen Regen
Als wäre da der Mensch schuld dran, dass es irgendwie längere Dürrephasen gibt, längere Hitzephasen. Was soll das denn?
Christian, da sind wir uns ja einig, das ist ja Schmarrn.
Das ist doch Blödsinn.
Das ist wirklich Blödsinn.
Das ist doch Blödsinn.
Nee,
da wollen sie sich wieder nur rausreden.
Darauf brauchen wir uns jetzt nicht festlegen.
Genau, ja? diese Verschwörungstheorien hier wieder zu Beginn.
Ja.
Na, dann, so fangst du ja immer an.
Ja, irgendwo ist mal der Anfang. Aber der Bodensee hat erstaunlich wenig Wasser wie letztes Jahr der Gardasee. Und übrigens, der Gardasee droht jetzt zumindest die Regionen Norditalien, waren sie ja schon nicht hinzufahren, weil es massiven Dauerregen mit Hochwasser und allem Möglichen geben wird. Das, was da unten zu viel kommt, fehlt hier uns etwas.
Ja, leicht. Das ist ein Verteilungsproblem. Ja. Das ist, wie es wir im Ökonomischen auch haben. Aber da muss die Natur das halt selber regeln. Ja. Wir regeln es doch auch nicht, Patrick. Wir lassen auch andere Länder einfach vor uns hinziehen, vor sie hinziehen,
verdörren, während
wir hier im besten wirtschaftlichen Dasein frönen.
Ohne Wasser.
Mit zu wenig Bier.
Und zu wenig Wasser.
Richtig. Ja,
die Ferienwoche hat angefangen, Christian. Du bist noch hier, also wir sind beide noch hier. Wie schaut's aus bei dir jetzt urlaubstechnisch? Geht's da mal irgendwo hin jetzt? Macht's ja irgendwas?
Ja, spontan wird vielleicht mal was gemacht, aber es ist jetzt nichts Großes im Plan.
Es lohnt sich auch nicht, in den Süden zu fahren.
Wenn der Süden ausfällt, dann fällt der ganze Urlaub aus. Nein, das wird. Ich habe ein paar Projekte am Laufen, die ich versuche umzusetzen. Und wenn das Wetter hier gut ist, warum weiterreisen? Also aktuell ist der Drang, wegzureisen, jetzt gar nicht so groß.
Wir fahren ja traditionell sozusagen nach den Osterferien 5 Tage weg. Und gleich zu Beginn können wir auch sagen, der nächste Podcast wird dann am Montag nach den Osterferien sein, also falls ihr schon hofft. Interessanterweise ist, ich dachte eigentlich jetzt Osterferien und du merkst ja auf den Straßen eigentlich auch in der Früh, dass weniger los ist. Habe jetzt die letzten 2 Tage nicht gemerkt. Ich hatte Nachtschicht und bin dann halt in der Früh nach Hause gefahren und es war erstaunlich viel los auf den Straßen, also wirklich viel. Die Karawane von Schongau, Peißenberg Richtung Weilheim, Starnberg kommend war genauso stark wie sonst auch. Also
wo zur Zeit wie eine Karawane an Preißen und an, also da es fängt da bei mir, wenn ich so schimpfe, dann tatsächlich schon bei Augsburg an, wo bei Riesen hinten, ich bin mit dem Radl, mit so einem viel zu kleinen Mountainbike und einem Fahrradanhänger einmal nach Steingaden geradelt und einmal wieder zurückgeradelt und radel ja natürlich immer über Riesen und wundere mich die ganze Zeit, warum da so viel Verkehr ist. Unmenge an Preisen, wie gesagt, ab Augsburg, wollen da an einem vorbei.
Ja, weil Lauterbach gesperrt ist.
Genau,
ja?
Wurde mir dann auch mitgeteilt.
Lauterbach komplett gesperrt.
Ja, aber da sollen die Preisen halt die entsprechende Umleitung fahren und nicht über Riesen.
Ja, die sehen halt dann einfach, da fahrt alles und dann fahren wir da auch mal lang.
Ja, aber es berechtigt einen Augsburger da nicht durchzufahren.
Ja, eigentlich berechtigt
sie einen
Einheimischen auch nicht.
Maximal einen Einheimischen, der nur einen Besuch in der Riesen simulieren kann.
Oder der nach Steingaden in die Arbeit muss. Ja, das kann ja auch sein.
Ja, aber da könnte er eigentlich auch die Umleitung fahren. Also immer da hinten rumfahren, das nervt einen Hobbysportler.
Ja, für mich, die wissen, wie jetzt die Wege ausschauen oder die Fahrbahneinfassungen, wie die ausschauen, weil wahrscheinlich durch den Gegenverkehr, das ist ja eigentlich für zwei gar nicht ausgelegt
übereinander.
Das schaut wahrscheinlich aus wie Katastrophe.
Richtig. Nervt.
Nervt.
Fahrt sie einfach die Umleitung. Kommt's klar, Leute?
Ja. Theoretisch,
ja. Genau, gut.
Haben wir das auch geklärt.
So ist es.
Nee, also sonst war bei mir nichts los. Bei dir so?
Auch
also,
überschaubar.
Alles überschaubar.
Läuft alles. Lass uns zum Wetter schauen, das haben wir schon abgefrühstückt. Oder lass uns in die Berge schauen.
Lass uns in die Berge schauen. Es gibt eine neue Doku-Serie. Viele von euch haben das bestimmt schon mitbekommen. Es gibt eine 8-teilige Doku-Serie, die heißt In höchster Not im bayerischen Fernsehen.
Klingt schon wahnsinnig anspruchsvoll.
Startet ab dem 14. April und der Mittelpunkt sieht die Arbeit der Bergwacht in Greinau und Ramsau, also Ramsau am Watzmann Berchtesgaden da hinten. Und ich habe
Peitinger waren schon kurz in Aufruhr.
Ja, die haben auch unheimlich.
Peiting Ramsau ist natürlich
ja,
mit ihrer Bergwachtstation am Schneidberg.
Darum habe ich extra gesagt, Watzmann. Ja. Sehr interessante Doku, muss ich sagen. Da werden die Bergwachtsleute, sagt man das da? Da wird die Bergwacht einfach begleitet.
Wenn sie beim Ameisenturm am Schneidberg irgendwelche Touristen aufgabeln müssen, die dann an Ameisen Piss haben.
Und es ist halt zum Teil höchst peinlich, was da schon an Leuten wieder gerettet werden mussten, weil sie wieder mal nicht passend gekleidet sind, sich zu viel zutrauen und einfach, die sind natürlich da, die machen das alles ehrenamtlich. Da waren auch viele dann überrascht in der Serie, in der Doku, dass sie dann gesagt haben, was, ihr macht das ehrenamtlich? Ja, natürlich, wenn ihr wegen euch, wenn wir gegen euch raus müssen, dann verlassen wir unseren Arbeitsplatz und versuchen euch dann zu retten oder retten euch dann. Das geht ja fast alles nur noch mit Hubschrauber mittlerweile. Und die Leute, die es gesehen haben bis jetzt, schütteln auch meistens wahrscheinlich bloß den Kopf, was da wieder an Idioten auf dem Berg sind.
Darf ich mal fragen? Also wahrscheinlich wird da der ein oder andere Idiot, ich gehe davon aus, dass der Großteil auch Männer sind, tatsächlich
viele
dann auch ja interviewt oder begleitet dann in der Rettungsaktion, müssen die dann irgendwie ihr Einverständnis erklären, dass das gesendet wird.
Ja.
Und wenn du dich jetzt aber äußerst dämlich verhältst von deiner Aussage her, und dann musst du doch reflektieren und musst sagen, ja, das sind nicht so kluge Dinge gesagt. Vielleicht gebe ich die Unterschrift da jetzt nicht drunter, weil könnte irgendwie schlecht, peinlich sein.
Könnte schlecht für mich ausgehen, ja. Könnte zum Shitstorm werden in meinem Freundeskreis.
Ja, oder was, wie glaubst es du?
Ja,
oder ist es die Selbstüberschätzung, die über das Bergsteigen hinausgeht, um zu sagen, in Interviews bin ich aber auch geil. Da mach ich mir auch wahnsinnig sympathisch.
Ja, in einer der ersten Folgen haben sie so einen Münchner Idioten, muss ich echt sagen, runtergeholt, der am Watzmann in irgendeinem Steilhang, Schotter-Steilhang steht, der wirklich steil ist und die dann
ankommen. Heißt ja wahrscheinlich Steilhang.
Ja, aber richtig steil. Also wir reden jetzt nicht für so ein bisschen.
Also ein richtig Steilhang.
Richtiger, steiler Steilhang, ja.
Was ist die Oberstufe von Steilhang?
Ja, ich glaube einfach
richtig Steilhang.
Richtig prozentual gesehen Steilhang. Also jetzt nicht
prozentualer hier, richtiger Steilhang.
Mit nicht mit 7%, sondern wir reden hier dann wahrscheinlich schon von 15%,
17%igen Steilhang.
Mindestens, ja. Und der dann bloß lachend auf sie zukommt, obwohl dann die Bergwacht sagt, bleib da stehen, wir holen dich, um Gottes Willen. Und der war kurz davor abzustürzen. Und dann, wenn der einmal rollt, dann bremst du den nicht mehr. Und der ist halt dann, wird es wahrscheinlich nicht überleben. Aber aus der, ich weiß nicht, die schreien den an, er soll da bleiben und er läuft trotzdem weiter Richtung Bergwachtler. Da frage ich mich, was ist da los? Lachend auch noch, gell? Und sich freut und sagt, boah, war ganz schön knapp und so ein Scheiß, wenn die da, also wirklich, was die da zum Teil rauslassen, so die Geretteten, es ist, natürlich, es kann immer was passieren. Und sagt die Bergwacht auch, dafür sind wir da. Es gab auch Menschen, die dann umgeknickt sind, passendes Schuhwerk, alles dabei, Wasser, Jacken, alles, was man halt braucht, auch um halt gegen sämtliche Wetterphänomene dann, die dann plötzlich auftreten können, gewappnet zu sein. Und man kann immer mal umknicken. Und der eine hat sich dann auch ein Sprunggelenk gebrochen und war natürlich super froh, dass die dann gekommen sind. Und dafür sind sie ja da. Und sagt, das ist das, wofür wir da sind. Ja, also, kann immer passieren, aber halt dann wirklich völlig mit einem Hemd.
Der Alpentourismus.
Ja, es ist, was glauben die, wo mir, wir machen jetzt keinen Seespaziergang, ja?
Ja, vom Watzmann Königssee ist da unten, oder?
Ja,
da startet man halt. Da hört man den Berg rufen.
Ja, sozusagen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, der es noch nicht mitbekommen hat, dass die Serie jetzt gestartet ist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen doch mal ein Punkt, darüber nachzudenken, wenn er in die Berge geht, ob er sich dann vielleicht doch
anders Schuhwerk anzieht.
Ja, anders anzieht einfach. Gell,
sich die, ja, da geht's mal mehr in die Berge.
Einfach mal den Wetterbericht mal anschauen. Wenn die eh schon sagen, am Nachmittag soll es regnen und stürmen und Gewitterwahrscheinlichkeit liegt bei 70-80%, dann verlegen wir halt diese Bergtour und gehen nicht an diesem Tag.
Ja gut, Mut zur Lücke. 30% tut's auch nichts.
80% ist dann doch eher. Ja. Nee, aber tolle Serie, muss ich echt sagen. Also wirklich gelungen. Und natürlich dann alles mit Kamerateam und auch Man-Kameras, was sagt man da?
Also ich würde eher in der ARD-Mediathek den Monaco-Franzi mir an eurer Stelle nochmal leid ziehen.
Jetzt hast du ja schon 100 Mal gesagt, das haben die wahrscheinlich 100 Mal schon gesehen. Jetzt ist mal Zeit für was Neues.
Ich sag's ja nur, so als Alternative.
Ja. Nee, ansonsten es ist echt oft so peinlich einfach, was da an Menschen.
Apropos peinlich, Patrick, du hast mir angeraten, mein Glockenspiel bereit zu halten.
Halt mal, mach mal. So, dann leg mal los.
Die Kategorie heißt Besoffen, Fahranfänger, bekifft oder einfach nur alt.
Fantastisch. Ja, Christian, ein 86-Jähriger, das habe ich schon gesagt, danke. Okay, du
weißt. Ich vermute mal, er war alt.
Nein, der war bekifft und besoffen und
okay, das ist wie, wenn Leute Witze erzählen wollen.
Die Pointe ist raus. Jedenfalls, dieser besagte Mann
Ach Mann, auch fährt, noch. Ja, wunderbar.
Fährt mit seinem Auto vor einen Friedhof. Will wahrscheinlich aussteigen, keine Ahnung. Auf jeden Fall durchbricht er sozusagen den Zaun. Er will seine
zukünftige Wohnstätte besuchen wahrscheinlich.
Er wollte sich wahrscheinlich sein Grab selber schaufeln.
Ja, also, ist ja auch möglich. Also in dem Alter musst du ja auch schauen, wo du die nächsten 500 Jahre bist.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, dieser Mann durchbricht mit seinem Auto den Zaun und mäht 15 Gräber platt, aber gleich so dermaßen platt, dass dann das Auto Feuer fängt. Und es über eine Stunde gebraucht hat, das Auto
Marie zu löschen. Marie fängt Feuer.
Ja, kann man sagen.
Das ist die beschissenste und schlechteste Sendung.
Ich stimme dir da vollkommen zu.
Die ich jemals nicht gesehen habe.
Christian, das Problem ist doch, dass es eigentlich fast nur noch Volksverarschung ist, was im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Und dafür zahlen wir. Dafür, diesen ganzen Mist müssen wir bezahlen. Für diese öffentlich-rechtlichen. Wenn wir die Privaten anschauen, ja, das müssen wir nicht bezahlen. Ja, da kaufst du dir eine Satellitenanlage, die machen das über Werbung. Aber die öffentlichen Rechtlichen, diesen Mist.
Also Marie fängt Feuer ist wirklich
ja, was ja auch eine schlecht ist,
Volksverdummung oder Dahorm ist Dahorm oder wie es alles heißt.
Das ist ja eine größere Straße. Das ist ja noch der Gefühl. Oder WAPO Berlin. Ich wusste gar nicht, dass es eine Wasserpolizei in Berlin gibt. Oh gut, sehr viel Wasser. Ja, natürlich, sehr viel Wasser da oben. Mehr als Venedig, glaube ich, sogar, gell, an Wasseranteilen prozentual von der Stadt gesehen. Aber es gibt ja auch
Augsburg hat mehr Brücken wie Berlin, wie Venedig.
WAPO Bodensee, dann diese ganzen Polizei, bist, also es ist doch alles nur noch Volksverarschung. Wofür zahlt mir eigentlich noch?
Also GZ kann man ja auch zahlen, das macht ja auch für Journalismus und solche Dinge macht es Sinn, für Außenkorrespondenz und das sehe ich auch alles ein und für investigativen Journalismus und das ist alles echt schlüssig für mich. Bei Marie fängt Feuer, hört's auf.
Du musst mit deinem Leben schon fast abgeschlossen haben, wenn man sich sowas anschaut. Irgendwo denke ich mir. Du
bist innerlich tot.
Innerlich tot. Innerlich. Ja. Wirklich tot.
Gut,
du hast keine Projekte mehr. Du sitzt bei strahlendem Sonnenschein oder schönen lauen Sommerabend, sitzt zu Hause und schaust dir WAPO Bodensee oder Marie
Feuer. Watzmann ermittelt.
Ja.
Also jetzt in dem Sinne, weil wir waren vorher bei Watzmann. Der Watzmann ermittelte mich dann vielleicht wegen dem Turnschuhgänger aus München.
Es gibt ja auch Fans von Rosenheim-Cops, habe ich mir sagen lassen. Ja, also es ist einfach nur
schlecht. Ja, vielleicht ist es aber auch, man muss es, vielleicht
so viele Tote gibt es gar nicht bei uns. Ja, so viele Tote, das kannst du vielleicht umsetzen, wenn du sagst, du tust die Rosenheim Cops nach L.A. bringen, ja, und dann können sie da ermitteln.
Ja, da gibt es ja auch schon L.A. irgendwas.
Ja, gibt es ja immer, ja, aber.
CSI L.A.
New York, was?
Ja, Miami, was auch immer.
Was auch immer. Aber das ist wirklich.
Nein, aber vielleicht ist es ja auch etwas für unsere demente Gesellschaft. Vielleicht ist das die Zielgruppe, es sind demente Menschen, es sind Leute, die einfach überhaupt sich einfach auch nicht mehr bewegen können.
Also, oder will ich lieber sterben, oder? Als mir sowas anschauen zu müssen.
Also ich hatte ja letztens ein Gespräch über eine Patientenverfügung und da hieß es, sollte ich mehr öfter wie dreimal Marie fängt Feuer schauen, bitte die Geräte abstellen. Ja, das gibt's als, wenn du nach Polling fährst und das unterschreibst, da ist ein Häkchen, wo du es setzen kannst. Beim dritten Mal, da muss die Pflegekraft anschauen, wenn das dritte Mal Marie fängt Feuer läuft, dann wird einfach das Gerät abgeschalten.
Ja.
Weil zweimal kann ja mal passieren, also einmal ist kein Mal, zweimal vielleicht ist schon kein Zufall mehr und dreimal ist einer zu viel und dann wird der Stecker gezogen.
Christian, vielleicht hast du noch genug Kraft und noch genug geistige Wahrnehmungskraft, dass du dann irgendwo deine Hand ausstreckst und auf On-Off-Knopf drückst, ja.
Ja, wenn der nicht mehr da ist, dann wird einfach der Stecker gezogen. Und das macht ja vielleicht auch Sinn. Und ist nicht umsonst so, dass im Polling, im Hospiz, die wohl hervorragende Arbeit machen, die das bei sich in ihrem Formular drin haben. Und das gibt's bei Watzmann ermittelt auch.
Ich hoffe
es. Dreimal Watzmann ermittelt, Stecker gezogen.
Christian, ich glaube, wir müssen mal aufschreiben, was es alles für schwachsinnige Vorabendprogramme Serien gibt, die
Notruf Hafenkante. Ich sag's dir nur.
Ja. Vor allem die Einleitung immer, wo sie dann diese scheiß Musikmenschen kommt. Und die Leute sich dann mal hinstellen aus irgendwelchen Szenen raus und sich dann alle so hinstellen so und ja, wir sind hier die WAPO Lech, keine Ahnung.
Ja, genau.
Und dann stellen sie sich schwachsinnig dahin und schauen noch in die Kamera rein und dann geht's los.
Ja, da auch ein Lob an die Arbeit des Hospizvereins in Polling, die da wirklich auch gute Beratungstätigkeiten leisten.
Echt?
Ja.
Was willst du schauen oder was?
Nein, wann hat er abgeschaltet?
Ach so, okay.
Du kannst auch ein Kombipaket buchen, dass du sagst, du kannst sagen, okay, ich nehme, Marie fängt vorher, Watzmann ermittelt und Notruf Hafenkante mit rein. Und wenn die dann im gegenseitigen Spiel laufen, wird auch abgeschaltet. Ab dem dritten Mal.
Ist ja auch mit Tatort, Christian. Also mal ganz ehrlich, ist ja auch bei Tatort das Gleiche.
Tatort empfinde ich noch anders. Das empfinde ich noch als
wenn nichts mehr einfällt, Entschuldige, wenn nichts mehr einfällt, dann machen wir halt Kindermisshandlungen in Tatort, so ein Mist. Also wo ich sage, das braucht kein Mensch sowas, ja. Das haben sie ja mal eine Zeit lang gehabt, glaube ich.
Ja, ganz, ganz schlimm.
Furchtbar. Also für mich nicht erträglich.
Ja. Bei Tatort gibt es, ich sage ja selber, dass ich glaube ich nur drei Ermittler im Tatort überhaupt anschaue, aber ich kann Tatort noch ein bisschen verstehen.
So drei Ermittler, es gibt bloß einen Tatort, oder?
Nein, es gibt ja, aber dann in jedem Bundesland ist ja ein eigenes Ermittlerduo. Oh Gott, und es gibt gewisse Ermittlerduos, die haben dann auch einen eigenen Humor oder eine eigene Art von Dramatik dahinter. Und da hatten wir auch schon mal diskutiert, was wer für Ermittlerduos bevorzugt. Du gar keinen, glaube ich. Und ich mag Moreau zum Beispiel oder ich komme mit.
Okay, raus zum
nächsten Thema.
Ja, also da wollen wir jetzt gerne auf eingehen. Du bist also auch so ein Serien, Tatort-Serien.
Nein, ich schau mir Tatort doch nicht an, aber wenn ich wirklich mal an einem Sonntag irgendjemand Tatort schaue, frage ich mich vorher, welcher Tatort kommt und dann schaue ich ihn oder schaue ich ihn nicht.
Lass uns doch lieber irgendwo hinschauen, Christian, was ich wesentlich erwähnenswerter finde, und zwar das stärkste Windkraftwerk der Welt aktuell steht in Dänemark, gebaut von Siemens.
Ich hätte gedacht, im Peiting am Bülach.
Das ist zweitstärkste. Aber wir sprechen hier von einer ganz anderen Dimension.
Weil ja, aber erst seit kurzem, jetzt halt der Stärkste, nachdem Peiting einfach übertrumpft wurde.
Ja.
Mit Größe, mal wieder. Größe ist alles.
Größe ist alles.
Und kann nur doch was übertrumpft
noch
werden.
Mehr Größe.
So ist es. Und wie groß ist es denn, Patrick?
Eine Kapazität von 21,5 Megawatt und einer Flügelrotorenspannweite oder Durchmesser von 280 Metern.
Ja, Durchmesser, also beide Rotoren.
Nein, ein einziger Rotor. Also
nicht Durchmesser, sondern Radius.
Als
Mathematik.
Der Durchmesser Professor. Der Rotoren beläuft sich auf 279 Meter. Also ein Rotor hat 279 Meter.
Das ist aber nicht der Durchmesser, das ist doch dann der Radius.
Wie auch immer.
Gut.
So wie du es willst, ja.
Nein, das sehe ich aus mathematischen Herangehensweisen, ist für mich der Radius, das Radesnabe ist in der Mitte. Und von dem bis zu einem Ende ist er gefälligst mal der Radius.
Okay.
Radius ist Pi.
Die sogenannte überstrichene Fläche entspricht mehr als drei Fußballfeldern. Also wenn man diese...
Das war jetzt übrigens ein Witz vorher gerade.
Ja, der war sehr lustig. War sehr lustig.
Okay. Deswegen habe ich es erwähnt, weil du nicht drauf eingegangen bist.
Ja, manchmal suche ich so den Witz irgendwo. Ich kriege den ja nicht mit, Christian, manchmal bei dir. Das ist so ein Witz, der hält dann an. Auf jeden Fall können mit dieser 21,5 Megawatt können 70.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Das ist schon beachtlich.
Das ist... Richtig viel.
Das ist richtig, richtig viel. Aber es wird nicht so lange bleiben. Also das wird nicht so lange das größte Windkraftwerk
der Welt. Weil Peiting nachzieht.
Weil Peiting jetzt gesagt haben, sie bauen jetzt das nächstgrößere unter chinesischer Verwaltung.
Dann können wir jetzt eigentlich schon mal rausschauen, wenn China baut, dann können wir jetzt schon mal rausschauen, weil dann ist es übermorgen gebaut.
Und zwar die Firma Dongfang will ein Windrad bauen mit einer Kapazität von 26 Megawatt. Das ist schon... Boah, alter Falter. Und die halten auch die stärksten Stürme aus, das muss man sich vorstellen. Die stärksten chinesischen Windräder stehen ja irgendwo in so einem typischen Windvalley, wo zum Teil...
Macht ja Sinn, dass man es jetzt nicht in einem Gebiet aufbaut, wo irgendwo kein Wind geht. Ja,
so wie ein Peiting.
So ein bisschen was mit Windgeschwindigkeit schadet schon nicht. Wenn ab und zu eine Bora vorbeischaut, ist sicherlich vorteilhaft.
Wir sprechen hier von einem Taifun. Wir sprechen hier von über 200 km/h und das halten diese Windkraftwerke
auch. Kann die Bora auch?
Ja, man sagt 160 bis 180 geht. Ja.
Aber noch?
Ja, aber nicht nur kurze Windstöße, sondern mal so einen halben Tag durchblasen. Ja, also richtig blasen. Aber das ist schon beeindruckend, gell, was da an Strom.
Lass uns von St. Pauli wieder wegschauen und nach Amerika rüber.
Ich wollte mal noch eins erwähnen, und zwar, weil du gerade von St. Pauli redest.
Ich war gerade gedanklich in der Herbertstraße.
Genau, mein Sohn hat halt so einen super geilen Trip hinter sich, der besucht heute seine Freundin in Kopenhagen und hat versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also wir sprechen von einem Zug.
Ich muss ja jetzt schon lachen.
Mit dem Zug von Kempten nach Kopenhagen zu kommen. Er ist um 7.30 Uhr in Kempten losgefahren und
das ist mal ein Abenteuer. Ist Odysseus ein Dreck dagegen.
Und war dann um 16 Uhr doch schon in Würzburg.
Um wann in Ithaka anzukommen?
Und war dann, ja, die Problematik war, dass er dann mit dem ICE eigentlich dann von München bis nach Hamburg, glaube ich, irgendwie durchfahren sollte.
Ich drehe mal Zigarette währenddessen, weil das dauert ICE jetzt wahrscheinlich
dann,
echt länger.
Naja, der ICE ist dann einfach irgendwo nach Ingolstadt in irgendeinem Valley stehen geblieben. Und die mussten dann umgeschifft werden auf einen anderen Zug, weil der einfach sich nicht mehr bewegt hat.
Und lass mich raten, er ist jetzt in Hamburg bei den Sirenen.
Richtig.
Oh,
er hat es dann doch bis nach Hamburg geschafft und musste jetzt sich über Nacht irgendwo ein Hotel suchen in Form einer Cube-Box. Also finde ich auch sehr interessant. Sind so kleine Cube, wo man sich einmietet und alles sehr modern, sehr schön.
Also Aphrodite wirklich, freut sich.
Ja, freut sich auf alle Fälle. Und mein Tipp war halt dann, geh zur Reeperbahn und guck mal, was da los ist. Ne?
Absolut. Aber, absolut verständlich.
Und einfach
und
mal
schauen, ob du wieder weiterkommst oder ob die Sirenen dich festhalten. Und ja. Das ist einfach die Heldenreise, die jeder mal doch mit dem Zug machen muss, wenn er längere Strecken fährt.
Das hat ihn ja schon immer betroffen. Auch wo er mal nach Frankfurt gefahren ist, war das ja schon eine Reise von 9 Stunden.
Gab es da einen Zyklopen vielleicht?
Nee, er ist dann wirklich, die haben sich dann ein Taxi organisiert. Damals irgendwo von
einem Einäugigen.
Von Würzburg sag's mir,
war es ein Einäugiger?
Ja, war ein Einäugiger. Und, aber ihn trifft's immer, komischerweise.
Er muss sich als Schaf tarnen. Dann kommt er aus dem Taxi auch wieder raus.
Er tut mir echt leid.
Also so unten drunter klemmen, so ein bisschen.
Er tut mir echt leid. Also, ja, Grüße gehen raus.
Ich hoffe, er hat 2 Münzen dabei.
Wird's oder wird's nix? Ja, auf jeden Fall aus dieser.
Um den Fährmann zu bestechen.
Auf jeden Fall diese 13-Stunden-Reise sind dann einfach nur 13 Stunden bis Hamburg gebraucht. Also, das ist ja auch schon mal.
Und er sollte niemals den Gott des Meeres beleidigen.
Dann sowieso.
Weil sonst ist er kurz vor Kopenhagen und dann geht's wieder
retour.
Dann wendet der Zug und fährt einfach in die andere Richtung.
Ja,
ist denn das auch passiert?
Nein.
Okay.
Das ist noch nicht passiert.
Weil das kann dann auch noch passieren. Ja, mit großer Beleidigung oder münzen wir es um, den Gott des Gleises. Hm. Du darfst den Gott des Gleises in Deutschland nicht beleidigen, sonst bist du echt fett.
Was redest du eigentlich für Mist, Christian? Echt der Gott des Gleises.
Ja, ich versuche die Heldenreise des Odysseus von Homer auf die Schwierigkeiten und die Odyssee deines Sohnes umzumünzen.
Ah, jetzt
und da sind sehr viele Ähnlichkeiten vom einäugigen Taxifahrer bis hin zu den Sirenen in Hamburg. Und da ist echt viel dabei gewesen.
Den Wölfen in Würzburg. Ja, ist sehr interessant. Gell? Aber Christian, es ist eine großartige Zeit zu kaufen. Der Spruch des Jahres, glaube ich, oder?
Kommt drauf an, was man kaufen will. Ich glaube schon, dass man Verschiedenes gerade ganz gut kaufen kann. Aber
meine Frage geht dahin aus, hat Trump die Märkte manipuliert? Das haben ja alle mitbekommen. Und das ist ja eine unfassbare.
Nein, was heißt alle mitbekommen? Alle mitbekommen haben, dass aufgrund seiner Twitterei oder aufgrund seiner Xerei oder aufgrund von einer True Social Liar-Reihe natürlich die Märkte reagiert haben, agiert haben, ich würde ja eher reagiert haben. Und es ist ganz, also jeder, der 1 und 1 zusammenzählt, wird feststellen können, dass jemand wie Trump, der ja auch von, sagen wir mal, seinen Kryptowährungen den Amerikaner das Geld aus der Tasche gezogen hat, dass es ganz nahe liegt, dass er mit einem klugen Invest vorher und einem beherzten X nachher mit vielleicht der Einweihung von dem einen oder anderen Kumpel noch, und aktuell sind seine Kumpels einfach Multimilliardäre, durchaus in der Lage ist, mal ein paar Milliarden zu machen.
Ja, Trumps Aktie hatte mal so kurz, also hier von True, wie heißt die Firma, DGT heißt die, hatte mal kurz mal 21,67% Gewinn gemacht.
Ja.
Tesla hat übrigens 22,7% Gewinn gemacht. Er wollte ja natürlich auch aufgrund
Freihandelszone mit Europa.
Er wollte natürlich dann auch seine
man muss ein bisschen was zurückgeben. Ja,
ein bisschen
geben und nehmen.
Ja,
ganz normal.
Und daraufhin haben ja die Republikaner reagiert, nachdem die Demokraten gemeint haben, das ist Marktmanipulation. Und was ich interessant finde, ist, was dann die Administration von den Republikanern gemeint hat zu dieser Aktion.
Die Demokraten haben es angekreidet.
Ja, genau.
Die haben es angekreidet, haben gesagt, okay, wir müssen mal nachschauen, wo was wie im Argen liegt, wer wo wie viel Geld verdient hat. Wer wo wie viel Geld Aktien gekauft, verkauft hat, um einfach nachzuprüfen.
Ganz genau.
Wo die Gewinnströme, weil das Geld ist, das Witzige ist ja, das Geld ist ja nie weg. Die Leute meinen immer, okay, das Geld ist weg. Nein, das Geld ist einfach nur woanders.
Ja.
Das Geld kann nicht weg sein. Das Geld ist einfach immer nur woanders. Das ist das Witzige. Das darf man immer, muss man immer verstehen, bei, auch bei Aktien oder beim gesamten Geldhandel.
Das Geld, bei dir weg ist, ist woanders drauf.
Genau. Ja. Es ist nicht weg.
Nö.
Es schmilzt sich weg. Es ist einfach nur woanders. Und diese Frage muss man sich stellen. Und die Demokraten stellen sich das aktuell gerade. Sehr kluge Frage übrigens.
Ja.
Und was sagen denn die Republikaner? Ich bin gespannt.
Die sagen, Trump habe die Amerikaner beruhigen wollen. Es liegt in der Verantwortung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Märkte und die Amerikaner in Bezug auf ihre wirtschaftliche Sicherheit zu beruhigen, während die Medien pausenlos Angst schüren. Anstatt nach Strohhalmen zu greifen, um parteipolitische Spielchen zu spielen, sollten sich die Demokraten darauf konzentrieren, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um die amerikanische Größe wiederherzustellen. Das ist doch mal.
Ja, Trump hat sich ja ausgezeichnet die letzten Monate dadurch, dass er den Markt einfach immer beruhigt hat.
Ganz Amerika beruhigt,
ja, muss man sagen. Beruhigt. Also,
und so viel zum Thema, Biden war der dümmste Präsident der Vereinigten Staaten. Man hat ja auch nachgeforscht jetzt, also gerade viele Börsenspezialisten, Wirtschaftsweisen, Wissenschaftler haben versucht nachzuvollziehen, was diese ganze Zollaktion überhaupt bringt, was es ihm bringen wird, auch für die Zukunft. Und sie haben herausgefunden, dass es nichts bringt, dass das, was er tut, einfach nur dumm ist.
Irrational
ist.
Sie haben es einfach
dumm.
Vielleicht haben sie es einfach nur nicht verstanden, weil du ja nur, wenn du, also es gibt, weißt du, wie viel, der Großteil der Kleptomanen, nicht der Kleptomanen, Entschuldigung, der nicht Kleptomanen sind die, wo klauen. Wie heißen die, wo Feuer machen? Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Ja,
Feuermacher.
Die, die gerne zündeln, das sind doch die, nicht Kleptomanen.
Kleptomanen sind Klauer.
Ja, genau, sind die, wo klauen. Aber das passt auch ganz gut zusammen, weil der Kleptomane auf der einen Seite, der klaut jetzt gerade vom amerikanischen Volk so ein Stück weit Geld oder von den Märkten, also es geht eher dann so auf sein Konto. Der, wo Feuer macht, wenn mir der Fachbegriff einfallen würde, dass da ganz viele in der Feuerwehr auch sind.
Ja, ja.
Das bedeutet, die machen erst ein Feuer und dann löschen sie es.
Ja.
Und so kommt es mir hierbei auch vor.
Ja, so ungefähr.
Und dann geht es zur Kleptomanie und dann klaust du dir halt das Geld. Also, es ist ein sehr interessanter Ansatz. Also aus dieser Sicht ist es ja gar nicht so ganz doof für seinen Kontostand.
Mhm.
Also die Wirtschaftsweisen oder nicht Wirtschaftsweisen sind es ja nicht, aber die Wirtschaftsspezialisten haben halt das nicht verstanden, was er mit seinem eigenen Konto macht.
Und hier gibt es auch eine Professorin, die sagt, die ist übrigens für Regierungsethik und Korruption zuständig. Kathleen Clark, die sagt, normalerweise ist eine Untersuchung durch die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, würde sogar normalerweise sowas auflösen.
Gibt es überhaupt auslösen? Noch?
Ja.
Ist sie nicht aufgelöst schon von Musk?
Ja, pass auf. Trump hat so viel von denen entlassen, ja, dass sie gar keine Möglichkeit haben, momentan haben, es komplett auflösen zu können, weil ihnen das Personal fehlt.
Ja. Ja, also ist ja in Deutschland, ist ja in Bayern ähnlich im Verhältnis zu Deutschland, dass wir viel zu wenig, also Grüße an mein Finanzamt gehen auch raus, viel zu Leute zur Nachprüfung von den ganzen Steuererklärungen der ganz Reichen haben. Also ich rede jetzt nicht von mir, sondern von den ganzen Leuten, die ganz viel Geld haben, weil jeder, der wo im Finanzamt arbeitet, mehr Geld bringt, wie er kostet. Und Bayern rühmt sich damit, dass sie weniger haben.
Ja.
Also wir in Bayern sind ja der Vorreiter eigentlich von Trump hierbei, was dieses Thema angeht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, also sehr interessant.
Ja. Und im weiteren Zuge sagt doch Trump auch noch ganz ehrlich, er sagt, er will, dass Apple wieder in den USA produzieren soll.
Aber er hat die Zölle jetzt für Apple ausgesetzt.
Für alle Elektronikteile, weil er festgestellt hat, dass das einfach...
Ja.
Also wir gehen jetzt davon aus, ein iPhone, wenn in den USA produziert werden könnte, was es aber nicht kann, da kommen wir gleich noch zu, würde im Realfall zwischen 2.500 und 3.000 Euro kosten, weil die USA gar nicht darauf vorbereitet ist, überhaupt, ich sage mal, logistisch, personell.
Ja, natürlich nicht, haben sie ja bisher nicht gemacht, natürlich sind sie unvorbereitet. Ich wäre jetzt auch unvorbereitet, ja,
wenn die Wäsche waschen müsste. Christian, ihr redet davon, so in einem Jahr könnte schon hinhauen. Nein, kann nicht hinhauen, weil wir sprechen hier von einer, also gerade in China ist ja eine ganze Städte danach gebaut, um Elektronikteile zu bauen. Und wir reden hier mal von Foxconn. Ja, da arbeiten 300.000 Menschen, die nichts anderes machen als 500.000
iPhones. In China die Firma, die halt Elektroteile baut.
Genau.
Und muss es ja unseren Zuhörern ja, auch immer ein bisschen erklären, ja, wenn
davon,
du das so.
Ich gehe davon aus, dass die das wissen, wovon ich jetzt rede.
Ja, ich gehe davon aus, dass sie es wissen, aber ich erkläre es dann trotzdem. Okay,
sehr gut. Auf jeden Fall, die bauen 500.000 iPhones am Tag mit 300.000 Mitarbeitern, die dann auch in so einen Städten, in den Städten leben, die dafür extra für gebaut worden sind, um diese Elektronikteile bauen zu können. Das muss man sich mal vorstellen, was da an Logistik dahinter steht. Zum Teil werden ja auch die Teile in Vietnam und in Indien gebaut.
Also wie schaut es mit Taiwan aus?
In Taiwan werden die Teile bezogen. Ich glaube, iPhones werden ja nicht gebaut. iPhones werden jetzt nur in China.
Also Zukunftschina meine ich.
Und
mit Taiwan.
Das ist die Frage.
Oder Vergangenheitschina oder immer noch China.
Ja,
oder
wie auch immer. Ja. Und das ist ja das was Trump sich aus den irgendwo mal einfach was sagt, bevor er einen Furz lässt, ja, pluppert es bei ihm im Hirn und dann kommt was raus. Ja. Und dann kommt sowas raus. Also völlig weg von der Marktrealität versucht er hier irgendwas zu projizieren, was überhaupt nicht möglich ist. Ja. Und nicht in den nächsten, wir reden davon, nicht auch in den nächsten 10 Jahren. Unmöglich. Geht überhaupt nicht, ja. Wir reden ja auch von Produktionskosten. Also, was dann, würde ja keiner mehr Apple kaufen. Ganz klar. Wenn ich sage, die kauft doch nicht für 3000 Euro ein Smartphone, ja. Also, da kommt er in Hemisphären wirklich so unrealistisch sind, wie dass wir jemals auf dem Mars wohnen werden, nein, ja.
Genau. Aber wir dürfen uns ja jetzt mal so langsam, Patrick, von dieser Echauffiererei bezüglich dem Gesagten.
Ja,
ich auch ganz bitter, aber von dem müssen wir uns jetzt auch mal distanzieren, weil wir bemerken ja, und ich bin auch der Meinung, dass sich der Aktienmarkt diesbezüglich entspannen wird bei dem, was Trump zukünftig sagen wird. Das muss man auch ganz ehrlich sein. Weil bisher reagiert der Markt auf jeden Tweet von Donald Trump. Und zwar mit teilweise bis zu 10% Anstieg, Abstieg, was auch immer.
Aber
um sich dann 2 Tage später bei einer Revidierung oder bei einer, ja, eigentlich ist es eine Revidierung, wieder einzukriegen. Und ich glaube, dass der Markt dazulernen wird, weil er deutlich schneller dazulernt, wie höchstwahrscheinlich Menschen, die gerade in ihrer Amtszeit sind. Und das wird sich abflachen, diese Fähigkeit von Trump, diese Märkte so zu beeinflussen.
Der aufgrund seines Gesagten. Christian, darum kam es ja auch zu dieser Zolleinsicht.
Deswegen wird das auch entspannter.
Darum kam es ja auch zu dieser Zolleinsicht von Trump, weil der einzigste Markt, der ihm vorschreiben kann, was er zu tun hat, ist der Kapitalmarkt. Und das ist ja das Interessante.
Ist verständlich.
Der Kapitalmarkt kann das schaffen, was ein Staatschef auf dieser Welt niemals schaffen würde, ja, ihn zur Einsicht zu bringen. Und das ist ja das Interessante.
Warum ist das Interessante? Das ist ein Land wie Amerika, das kapitalistisch geprägt ist wie kaum ein anderes, wie wir auf dem Weg dorthin sind. Natürlich ist der Aktienmarkt der einzige bei einem durchregierenden Präsidenten zwischen Repräsentantenhaus, Senat und seinen ganzen Dekretfähigkeiten, wie er hat, wie kein anderer Präsident hat, dass der Kapitalmarkt der einzige ist, der ihn bändigen kann. Ist ja ganz klar.
Zumal ja der Widerstand auch in den eigenen Reihen massiv gewachsen ist. Also wir sprechen ja hier auch noch von Bernie Sanders. Ja.
Das ist aber nicht die eigenen Reihen.
Nein, aber wir reden jetzt hier von Bernie Sanders, der als einzigster Demokrat erwacht ist. Ja.
Zumindest sichtbar geworden
ist. Sichtbar geworden ist,
genau. Aber eher mitunter, und Bernie Sanders ist ja
ein Trophäe. Ich liebe ihn ja, ich habe ihn schon immer geliebt. Bernie Sanders für mich einer der
hätte damals kandidieren sollen anstelle von Clinton.
Ja, richtig.
Hat er damals vorkandidiert gegen Clinton, also in den Vorwahlen der Demokraten. Und er
hat er damals Kalifornien, glaube ich, gewonnen gehabt, gell? Das war das.
Er hat auch gewonnen, genau, ja, genau. Richtig.
Aber es hat nicht
gereicht. Er hat nicht gelernt, war dann schon mit großem Abstand. Da fehlt ja auch etwas das Kapital dazu. Und er ist auch etwas schrullig, aber das macht es auch mit aus. Und man muss bei Bernie Sanders wissen, er vertritt, wenn du es O-Ton vergleichst, ungefähr die sozialdemokratische Art, was für die Amerikaner schon sehr, sehr links ist.
Mhm.
die klassische sozialdemokratische
Art. Also links,
genau, würde man sagen. Ja. Bei uns in Deutschland, Sozialdemokratie, wissen wir, ist jetzt mittlerweile nicht mehr so sonderlich links.
Christlich links ist er dann.
Und in Amerika sind selbst, ich sag mal, die Demokraten sind eigentlich CDUler, nicht CSUler, CDUler. Ja. Und die haben eine deutlich nach ins Konservative verschobene politische Landschaft. Mhm. Und Bernie Sanders hatte damals noch etwas oder immer noch ein etwas linkeres Spektrum und hat natürlich deshalb auch eine entsprechende Fanbase, weil sonst fast keiner bedient. Sehr interessant zu beobachten.
Hast du mitbekommen in Los Angeles, was da los war? Wo als Bernie Sanders aufgetreten ist, also da waren ja um die 50.000 Menschen.
Ja, völlig zu Recht.
Und er ist der einzige Megatyp. Lichtblick momentan mit seinen 84 Jahren, der sich sozusagen aufgerappelt hat und versucht jetzt hier sozusagen den Widerstand gegen die Regierung aufzubauen, was ja völlig verständlich ist. Und es kann ja nur aus dem Inneren kommen. Es kann nur aus dem Inneren kommen oder aus dem Kapitalmarkt, wie auch immer, um gegen diese Machenschaften
anzugehen.
Das Innere empfinde ich innerhalb der Republikaner gibt es ja auch Widerstände.
Innerhalb
ein Stück weit.
Der USA, sage ich jetzt mal.
So das ist ja nicht innerhalb, für Trump ist ja nur interessant, was innerhalb der Republikaner passiert. Ja,
natürlich.
Und was auf dem Kapitalmarkt passiert. Mhm. Was innerhalb der Demokraten passiert, das ist, glaube ich, dass ihn jetzt keine Sekunde juckt.
Mhm. Er hat eine halbe Stunde gesprochen und die Menschen haben skandiert nach ihm und ihn gefeiert. Und er hat ja auch ganz klare Ansagen gemacht, gell? Sagt er, wie gesagt, unter die Decke legen und sich verstecken ist nicht die Antwort, die wir brauchen. Ja, wir müssen aufstehen und für unsere Rechte kämpfen. Und
fight for our rights.
Und darum bin ich immer noch der Meinung. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich mir vorstellen könnte, dass es doch wenn es da nichts passiert, in einem Bürgerkrieg enden wird. Ja,
das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Stellen zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, gut, jetzt noch nicht, aber das könnte im Endeffekt, wenn es so weitergeht in dieser Geschwindigkeit, was der Abschaffung der Demokratie und der Einführung der Oligarchie in USA, dass das mit ein Punkt werden könnte, was zum Schluss dann dasteht, dass es Bürgerkrieg gibt da drüben. Könnt ihr mir wirklich gut vorstellen, weil das, was da drüben läuft gerade, wie gesagt, wenn du nicht die US-Nachrichten liest, bekommen wir hier in Europa gar nichts mit. Das ist,
Ich dir erstmal so ein Stück weit beipflichten. Den Bürgerkrieg sehe ich jetzt noch nicht. Jedoch muss es natürlich irgendwann gegenüber einem immer, es ist die Yin-Yang-Seite, es ist kein Hell ohne Dunkel. Kein Gestank ohne einen wunderschönen Duft. Das sind alles so Gegensätze, die halt da sind. Und wenn du auf der einen Seite einen Präsidenten hast wie Trump, der einfach in einer dermaßenen Aggressivität regiert, dann ist es normalerweise die Normalität, dass sich die Gegenströme auch in dieser Art, ich nenne es mal, radikalisieren in ihren Thesen. Fangen wir mal vorsichtig an.
Ja,
aber
die Demokratie fehlt ja mit Einschränkung der Pressefreiheit. Das ist die Basis der Abschaffung der Demokratie. Wenn die Pressefreiheit nicht mehr da ist,
aber es wird abgeschafft.
Es würde jetzt Stück für Stück den Demokraten gut zu Gesicht stehen, diese Rolle zügigst neben Bernie Sanders einzunehmen.
Absolut.
Und zwar auch in einer natürlich dann höheren Polarisierung,
ja.
Das gehört sich dann auch.
Obama,
oder das ist,
immer gern gehört bei den Amerikanern, hat sich auch schon dazu geäußert, zu der Veranstaltung, die Bernie Sanders da aufgezogen hat und unterstützt es im vollen Gange, im vollen Maße, sagt er und sagt auch, wie Bernie Sanders gesagt hat, durch das Auftreten der Menschenmenge mit 50.000 Menschen hat er gesagt, ihr macht Trump und Musk nervös. Ja, das ist
also der Punkt. Glaube ich zwar jetzt noch nicht, aber schön, dass er es gesagt hat.
Ja, doch. Irgendwo machst du ihn schon nervös, wenn du mal 50.000 Menschen da irgendwo mal auftreten. Das macht, glaube ich, dann schon nervös,
ja, aber wir reden hier von Amerika. Wir reden von Amerika in der Größenordnung. Also darf schon noch ein bisschen mehr sein. Lass ein bisschen mehr sein. Früher war mehr Lametta.
Lametta.
Ja, absolut. Lass uns aber nach Deutschland schauen. Wir wollen jetzt gar nicht auf Koalitionsverträge eingehen.
Nein.
Haben wir genug gehört. Wir haben es noch nicht richtig diskutiert, aber es macht auch jetzt
Solange wir nicht angefangen haben, macht es überhaupt keinen Sinn, überhaupt genau. irgendwas diskutieren, weil
wir warten erst, bis die Minister.
Ja, ja, genau.
Wir warten erst, bis die Minister ja, hier in der Reihe stehen. Ja, so. Ja.
Wir warten erst mal bis März zum Bundeskanzler ernannt worden ist.
Schauen wir mal, ob das so durchgeht.
Genau.
Oder bis die SPD dann mal entschieden hat, ob das überhaupt so okay ist.
Da muss ich aber ehrlich sagen, das finde ich echt eine bodenlose Frechheit. Das finde ich echt eine. Du musst dir vorstellen, die Menschen haben gewählt.
Das haben sie dürfen.
Die SPD, alles gut, die SPD wurde mit 16% oder was auch immer, oder 14% abgestraft.
Die sind erstmal gewählt.
Ja, so. Jetzt kam ein Koalitionsvertrag zustande, um zu sagen, okay, CDU, CSU und SPD koalieren. Sie haben sich geeinigt. Und jetzt sollen dann doch 370.000 SPD-Mitglieder abstimmen, ob sie koalieren dürfen oder nicht.
Ja, klar.
Ich finde ja der größte Schwachsinn überhaupt.
Ja, aber bei der CSU bestimmt auch
der Vorstand. Wir reden hier von einer Minderheit von 370.000 Menschen.
Ja, aber wir reden von einer Minderheit der Mitglieder, die innerhalb der CDU sind, die ihren Vorstand gewählt haben, der darüber abstimmt. Mhm. Ist doch das Gleiche.
Aber das sind keine 370.000 Menschen.
Ja, aber die haben doch die 370 oder zwei, sind noch weniger, also wahrscheinlich sind vielleicht 250.000 Menschen, gefühlt, sage ich mal, wenn ich keine Ahnung habe, sage ich mal gefühlt 250.000 Menschen innerhalb der CDU, die einen Vorstand gewählt haben, der das dann entscheidet. Ist das besser?
Natürlich ist es besser.
Warum? Aber dann entscheiden auch die 250.000 Menschen, indem das jemanden bestimmen, der das dann macht.
Nein, es kann aber jetzt einfach sein, dass theoretisch, dass genug Menschen, was jetzt nicht passieren wird, was ja alle schon sagen, aber dass jetzt zum Beispiel alle sagen, nö,
ja.
Der eine mag die Migrationsdings nicht, der andere mag das nicht, der andere mag das nicht und dann stimmen wir jetzt dagegen. Ja, und dann?
Ja, dann wird man die Konsequenzen davon tragen müssen, aber dann engagiert euch doch selber mal politisch, dann tretet doch einer Partei bei, wenn ihr Mitspracherecht haben wollt. Die ganze Zeit auf dem Sofa hocken, Welt-TV schauen und dann, wenn die Leute, die in politischen Gruppierungen sind, auch nochmal was mitzureden haben, sich darüber zu beschweren, es geht einmal gar nicht.
Natürlich gehört das zu. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Absolut.
Dass nochmal abgestimmt worden ist, obwohl gewählt worden ist.
Ja, aber das macht doch das Abstimmen. Es stimmt doch auch der CSU Vorstand drüber ab oder das CDU-Präsidium stimmt doch auch drüber ab oder ich weiß nicht genau, ob es
die haben ja ihre Einigkeit in allein schon aus den Koalitionsverhandlungen raus erschlossen.
Ja, aber dann geht davon aus, dass die Einigkeit dann vielleicht da drin ist, aber dann stimmst du ja denen ja das demokratische Recht nicht zu, in den Gremien noch demokratisch abzustimmen.
Demokratisch abzustimmen, nachdem
gewählt worden ist. Aber es wurde gewählt, aber es wurde der Koalitionsvertrag nicht beschlossen und den muss jedes Gremium für sich so beschließen, wie es für die Partei das Richtige ist. Ob sie Demokratie so verstehen, dass es Vertreter machen oder ob sie es so verstehen, dass es die Basis macht, das hat jede Gruppierung selbst zu entscheiden und jeder, der sich darüber beschwert, soll sich einer Gruppierung anschließen und diesen Prozess selber aktiv begleiten. Alles andere ist Mimimi vom Straßenrand.
Ich kann mich keiner Gruppierung anschließen, weil ich habe im Februar gewählt.
Ja, aber du hast nicht den Koalitionsvertrag gewählt. Das ist doch das Entscheidende. Du musst doch als Gruppierung mit dem Koalitionsvertrag klarkommen, oder nicht?
Ja gut, aber dadurch, dass ich diese Partei gewählt habe, werde ich mich ja auch von Haus aus dann sozusagen nicht unterwerfen, aber dann zumindest dafür sagen, okay, die werden das schon richtig machen, das wird schon passen. Ja, ganz einfach. Dafür habe ich die Partei gewählt. Aber jetzt
warum muss sich dann die CDU noch rückversichern in ihrem Gremium und warum muss die CSU in ihrem Vorstand das nochmal beschließen? Das
ist doch bloß eine Formalie, Christian. Aber es ist von der SPD keine Formalie, Christian. Das ist einfach keine Formalie in dem Sinne, sondern das ist nochmal eine ernsthafte Befragung. Und wenn die jetzt alle... Wenn jetzt die Hälfte dagegen stimmen sollte, als Beispiel, ja, was machen wir dann? Neuwahlen, oder?
Ja, aber ich finde das unfair, weil eine CSU das ja auch macht und dann würde und eine CSU-Vorstandschaft, die wo das beschließt, als Formalie abzutun, ich glaube, das fänden sie sich auch unwohl behandelt.
Nein, das ist eine gewisse Art.
Oder vielleicht ist es in der CSU auch so, dass man einfach das macht, was der Obere tut. Vielleicht ist es die. Nein, ich habe jetzt von der CSU gesprochen.
Ich rede von der CSU, von der CDU.
Aber ich hatte gerade von der CSU gesprochen, aber bei der CDU ja ähnlich. Brauchen wir uns nicht hanken. Die müssen beide nämlich drüber abstimmen, weil es ja eigentlich drei Parteien sind, die dabei sind. Also der muss die CSU drüber abstimmen, muss die CDU drüber abstimmen und die SPD macht es halt anders. Und das halte ich für in keinster Weise schädlich, sondern eher für für förderlich der Demokratie. Wir wollen ja immer die Leute mehr ins Boot nehmen. Und ja, da können wir sie da auch mit ins Boot nehmen. Das ist nur aus deiner Sicht.
Die Demokratie hat im Februar entschieden, Christian.
So nein, da, aus deiner Sicht ist es einfach nur dein Neid, dass du da nicht mit abstimmen kannst.
Nein. Diesen Neid will ich gar nicht haben. Um Gottes Willen, den schreiben wir nicht zu. Vergiss es, ja. Nein, also sehe ich vollkommen
als. Ich darf ja auch nicht abstimmen. Ich hab schon ein paar Mal über Koalitionsverträge innerhalb der, wo ich noch SPD-Mitglied war, abgestimmt. Und ich kenne die Diskussionen und ich finde sie für komisch.
Also die kam auch öfters vor, die Diskussion, oder?
Die war die letzten drei Mal, war das auch schon okay, so.
Alles klar. Also nichts Neues für dich.
Absolut nicht.
Für mich ist auch jetzt nichts Neues in dem Sinne, aber Quintessenz daraus wäre, wenn sie Nein sagen, dass es neue Wahlen geben würde.
Dann lass mir da nochmal so einen interessanten Punkt rausziehen, weil es ja Stück für Stück Öffnungen gibt bezüglich der AfD innerhalb der CDU, Patrick. Hast du es gehört?
Ja.
Unser Spezialist. Ich glaube, er findet sich politisch.
Du willst immer wieder fragen, ob die Brandmauer fällt, oder?
Nein, sie wird halt innerhalb der CDU immer weiter diskutiert. Was ja auch was jetzt nicht überraschend ist, nachdem Merz vor der Wahl ja schon mit der AfD gemeinsame Sache gemacht hat. Deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht, dass ein Spahn daherkommt und auf einmal, ich möchte nicht sagen Kooperation einfordert, aber zumindest eine Annäherung.
Also grundsätzlich hat die CDU damit gemeint, wenn du auf das Spahn-Thema zurückkommst, es wird so beschrieben, es ist Spahn offensichtlich nicht um eine Bagatellisierung der AfD gegangen, sondern
du liest jetzt gerade was vor.
Ja, ich lese das vor. Um den berechtigten Hinweis, dass man dieser Truppe AfD anstatt durch parlamentsrechtliche Kniffe besser durch eine leidenschaftliche, inhaltliche Auseinandersetzung zurückdrängen sollte. Und das finde ich dann doch eher den Punkt. Darfst du vergessen, es hat immerhin 20% der Bevölkerung hat die AfD gewählt.
Aber die 20% hat die AfD nicht gewählt, weil sie keine Posten in der Regierung oder im Bundestag bekommen haben, sondern sie haben sie deshalb gewählt, weil keine Lösungen für die Probleme, die eigentlich gar nicht da sind, angeboten wurden.
Was hat Spahn gesagt? Also mal, das ist mal kurz nochmal, euch nochmal zu, oder dir nochmal zu sagen. Spahn hatte dazu geraten, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit jeder anderen Oppositionspartei. Auch die Politik müsse anerkennen, dass viele Millionen Menschen diese Partei gewählt haben. So, grundsätzlich.
Das erinnert mir etwas an.
Ja, grundsätzlich kann man ja versuchen, sie durch eine Debattenkultur.
Hindenburg.
Nach hinten zu drängen, ja, weil das, was wir bis jetzt gemacht haben, sie so klein zu halten, dass wie heißt es so schön, wie war denn das da?
Also es ist ja nicht so.
Märtyrerstatus rauszuholen.
Ach, bitte, ja? man hat sie doch auch versucht, und zumindest hat die CDU das doch versucht, auch durch Argumentation oder auch die SPD, auch jeder hat es doch versucht, durch Argumentation zu machen. Merz hat gesagt, wenn er antritt, halbiert er sie. Wenn er CDU Parteichef wird, halbiert er die AfD.
Ja, hat er
argumentativ.
Hat die Ampel auch probiert, ja?
Nein,
sie haben sie verdoppelt.
Nein, aber jetzt haben sie auch nicht angekündigt. Merz hatte die Ampel hat nicht gesagt, wir halbieren die, das haben sie nie gesagt.
Die Ampel hat gesagt, wir sind jetzt da und mit unserer Politik.
Nein, das war die einzige Möglichkeit, sonst hätte es halt Neuwahlen gegeben. Das bist du ja auch nicht. Also der Einzige, der es angekündigt hatte, war damals Merz, wenn er Parteichef wird, halbiert er sie. Und auch aus diesem Argument heraus, weil er es dann seine Partei ein Stück weit nach rechts rückt und argumentativ ihnen dann das Wasser abgräbt. Das war ja sein Gedankengang dahinter. Und da siehst du ja, wie es geklappt hat. Ja, gut, man sieht ja, wie das argumentative Stellen funktioniert.
Das ist ja jetzt erstmal die Aufgabe sozusagen der neu gewählten Regierung dann, ja, durch ihre Maßnahmen versuchen, dann vielleicht auch argumentativ, ja, die AfD zurückzudrängen. Was ja auch Sinn machen würde, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht oder nicht, aber ich glaube, dass das, so wie wir es jetzt gemacht haben, sie ständig klein zu halten und sie nirgendwo mitreden zu lassen oder gar nichts, dass das auch keinen Sinn macht, weil wir haben ja
sehen, also ich will ihn nicht in einem Ausschussvorsitz haben und ich will ihn auch nicht als Bundestagsvizepräsident haben. Doch, das ist ja die Konsequenz, wenn du das machen würdest, was Spahn sagt. Darf ich einen Punkt noch ergänzen, den ich die letzten Podcasts schon mal ergänzen wollte? Stell dir ein fiktives Szenario vor, Patrick. Ein Szenario, es scheitert, scheitert das jetzt, die Koalitions, Vereinbarungen scheitern. Oder es gibt, in einem Jahr sind sie sich nicht mehr grün. Also entweder kommt es erst gar nicht zustande oder, ja, oder in einem Jahr scheitert es. Mhm. Und dann wendet sich, weil in der CDU das immer weiter gräuelt gegenüber der AfD. Wir haben ja auch schon mal was Gemeinsames gemacht. Und vielleicht könnten wir dann auch, so also Österreich-Manier, es bricht Bahn. Ich weiß, was du meinst. Ja, stell das mal vor. Und dann hat die, jetzt müssen wir mal einfach mal so, dann haben die Grünen und die SPD das Grundgesetz, zumindest durch ihre Mehrheit, ein Investitionspaket beschlossen mit 500 Milliarden. Sie haben die Bundeswehr zur Aufrüstung bis in die Ewigkeit beschlossen. Und das bekommt dann alles die Koalition zwischen CDU, CSU und AfD. Den, ja, Gedankengang schon mal gemacht?
Der Gedanke ist ja immer da. Ja, das ist die Frage, ob dann überhaupt eine Koalition zusammenkommt. Wir reden jetzt hier nicht von Koalitionieren zwischen Schwarz und Blau, sondern wir reden hier von einer Koalition zwischen aktuell SPD, CDU, CSU.
Genau, ich sag ja, wenn das scheitert, ja, aus irgendwelchen Gründen und die beiden zusammenfinden, profitieren die von Mehrheiten,
ich kann mir nicht vorstellen,
die Grünen und SPD ermöglicht haben. Mhm. Das ist auch heftig. Mhm, klar. Das wäre geschichtsträchtig und das wäre vielleicht
also dumm. Will jetzt die AfD hier nicht hochdingern, sondern es geht nur darum, ob die Politik die Strategie ändern sollte oder nicht. Das ist die Frage. Ich bin da eher nein. Also ich sag nein, Gottes Willen, bloß nicht. Aber die Frage ist natürlich, macht es Sinn? Ja.
Ich glaube nicht, dass das Sinn macht.
Ich weiß es
nicht. Ich glaube, dass man konsequenter sein muss.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wie gesagt, ich fand den Gedanken durch eine gesunde Debattenkultur
ja argumentativ haben,
sozusagen, die, wenn sie was beschließen wollen, wenn man sie mal lässt und sagt, wir haben den Vorschlag, ob man das in die Debattenkultur einfassen kann und sagen, ja, macht Sinn oder nicht Sinn.
Ja, du, das passiert ja schon. Ja. Die dürfen ja Vorschläge machen, die dürfen Anträge machen und das wird dann diskutiert. Ich finde das nicht abwegig. Ich würde sie nur nicht in Ämter setzen, wo sie Möglichkeiten haben, dann auch teilweise auch bis in die Verwaltung hinein agieren können. Und das bist du halt mit einem Ausschussvorsitz zum Beispiel oder solchen Dingen. Oder beispielsweise, wenn du jetzt dir mal die Macht eines Bundestagspräsidenten anschaust, der ja zum Beispiel auch das Polizeirecht im Bundestag selbst komplett unter sich hat. Sowas willst du, wenn der dann Vertreter ist und dann hat er das Recht, das willst du dem nicht geben. Mhm. Und das muss man auch bedenken und deswegen macht für mich dieser Weg zurzeit aktuell Sinn.
Mhm. Ja gut, wir haben ja jetzt, wir bekommen ja, die CDU bekommt ja das Außenministerium und das Innenministerium. Da bin ich mal auch gespannt.
Wenn Dobrindt soll Innenminister werden. Lass uns unterhalten, wenn es wirklich so ist, aber das ist puh.
Bin ich gespannt. Da bin ich am allermeisten gespannt. Nach Wirtschaft und Ding bin ich am allermeisten gespannt, wie Innen- und Außenministerium bei, übrigens seit 60 Jahren wieder mal, dass das Außenministerium zur CDU kommt. Gell? Das wird sehr interessant.
Und Innenminister Dobrindt, puh, sage ich dann nur.
Halleluja.
Grüße nach Peißenberg gehen raus, aber ich bin kein Fan.
Wir werden es erleben.
Überraschung.
Wir werden es erleben. Ja. Vielleicht tut es ja auch der Politik gut.
Schaust du morgen Bayern? Bayern ist echt.
Ich weiß gar nicht, wo ich schauen kann.
Ich auch nicht. Wir überlegen, ob ich in eine örtliche Kneipe gehe, um es mir anzuschauen.
Da müssen wir uns später mal unterhalten drüber. Ja. Also ich würde gern, aber ich weiß nicht wo.
Ja, ich auch noch nicht. Hast du das Hinspiel gesehen? Ich habe es mir angeschaut.
Ja, wir haben es zusammen angeschaut, falls du dich erinnerst.
Ach stimmt, du warst auch dabei.
Christian, wir waren bis zu dritt. Also,
das so Witzige ist, ich wusste gar nicht, dass es kommt.
Danke, dass ich so viel Luft bin in deinen Augen.
Ich habe dir aufs Spiel geachtet.
Ja, ja. Ich habe dich überhaupt darauf hingewiesen,
dass ich wusste gar nicht, dass es Spiel ist. Ich wäre einfach nur beim Bier da gesessen und habe geratscht nach der Gemeinderatssitzung mit meinem Fraktionskollegen.
Und ich komme an mit meinem Laptop, beziehungsweise mit meinem iPad und sage, komm, jetzt schau mal Fußball. Amazon Prime Hubby. Und dann, ja, ach so, wer spielt heute? Ja, Bayern Mailand. Bayern Mailand, okay. Müssen wir anschauen. Ja, das, bitte, Christian. Ja,
ja,
Also,
ja, stimmt. Ja, ich kann mich schon wieder erinnern. Ja,
alles gut. Scheiß Gemeinderatssitzung immer, gell. Das war voll mit, dein Hirn war voll mit irgendwelchem Mist und für die richtig wichtigen Dinge hast dann kein Ohr, kein Auge.
Das ist immer das. Aber es war ein interessantes Spiel, Bayern war eigentlich besser. Tja. Jetzt schauen wir mal, wie es morgen ausgeht. Ich bin echt schon voller Spannung, muss ich ehrlich sein.
Übrigens, Thomas Müller zum FC Bayern, zum DEB. Wie würde dir das gefallen?
Zum Deutschen Eishockeybund.
DFB.
Zum DFB. Zum Deutschen Fußballbund. Ja, ich bin da voll da, Patrick. Du kannst mir jetzt vielleicht mit dem einen Thema kannst du mir vielleicht linken. Ja, okay. Aber hierbei habe ich wieder voll die Konzentration hochgespart.
Also, der Gedanke ist ja der, Christian. Thomas Müller zum DFB als Co-Trainer für Sandro Wagner. Jetzt nach seiner Laufbahn hier, also nächstes Jahr oder zumindest Mitte des Jahres. Und man sagt ja, Sandro Wagner wird gehandelt beim DFB als Trainer. Thomas Müller wäre natürlich perfekt für die WM, weil er natürlich sowohl sportlich als auch menschlich perfekt da reinpassen würde, jetzt gerade für die WM vorausschauend.
Würde ich jetzt, ich sehe Thomas Müller die nächsten Jahre, wenn du dir die Spiele anschaust, die er zurzeit abliefert, sehe ich den noch im Profisport, sehe ich den noch mindestens 3 Jahre.
Ich eigentlich auch, gell? Weil es gibt das Pro und Contra. Das Contra wäre dann, nein, er ist viel zu viel Spieler, ja, er braucht
Zeit noch.
Und man sieht ihn sogar schon bei Miami. Ja, wo auch.
Was heißt Mann? Ich habe immer gesagt, er muss nach Übersee.
Ja, stimmt. Man sieht ihn bei Miami, wo er mit Messi zusammenspielen könnte. Ja, ein kongeniales Duo.
Absolut. Ja.
Und das wäre natürlich, ich glaube, der Kracher schlechthin, oder? Da würde ich mir sogar die Spiele von Miami anschauen.
Ich auch, wenn ich es könnte.
Werde ich schon einen Sender finden. Aber das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit.
Nein, das wäre absolut.
Aber was glaubst du, was macht der? Wir hatten ja letztes Mal schon mal drüber gesprochen, aber.
Nein, er hat den Anspruch auch monetär. Ist ja ein monetärer Unterschied, ob du Vize-Coach für den DFB bist, oder ob du.
Da du mit einer Million abgespeist wirst, gell, ja, das ist natürlich.
Ja, klar. Oder ob du auf der anderen Seite halt einfach nochmal 15 kriegst.
Ja, klar.
Das ist einfach,
verstehe ich.
Das ist ein Unterschied und er möchte auch noch was bringen, glaube ich. Er hat auch sportlich noch was vor. Ja,
so schätze ich ihn in der Bundesliga wieder stark gespielt.
War mit der beste Bayern-Spieler das letzte Mal Champions wieder. League. Auch in der Bundesliga.
Fantastisch.
Die Hackenrückgabe oder was auch immer.
Vorlage, ja. Das ist super. Also
Rückgabe, weil er zurückgespielt hat. Also als Vorlage eine Hackenrückgabe. Das ist ein Spieler, den jedes Team eigentlich inklusive des FC Bayern.
Also die Bayern sind so hohl, dass sie ihn loswerden wollen. Es klingt ja schon fast danach, sie wollen ihn loswerden. Und wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, dass der FC Bayern Thomas Müller loswerden will. Ich habe überhaupt kein Verständnis.
Vielleicht wollen sie finanzielle Kapazitäten für Wirtz freischaffen, ich weiß es nicht.
Ja gut, dann sage ich halt keine 18 Millionen mehr, sondern halt noch 8 Millionen oder 10 würde er auch wahrscheinlich spielen. Wäre überhaupt kein Thema. Ja?
Genau, und da hat halt die Kommunikation vielleicht nicht so stattgefunden, aber ich sehe ihn im Profisport noch für mindestens 3 Jahre, zwei Jahre mindestens, im Idealfall 3 und danach können wir uns drüber
unterhalten. Ja, sehe ich auch so.
Okay.
Christian, wir müssen nochmal zur Bundeswehr schauen, weil das Thema hier aufkam oder ich das Thema mir rausgesucht habe, dass die Bundeswehr sowas von am Arsch ist.
Überraschung.
Wir sind sowas von am Arsch. Also wir, die Bevölkerung, sind sowas von am Arsch, weil wir haben keine Reservisten mehr, Christian. Die sind verschwunden.
Darf ich eine ehrliche Nachfrage stellen?
Bitte.
Weil ich es auch nicht richtig weiß. Was ist ein Reservist? Wir haben ja öfter schon mal, mal Reservist gesagt. Was ist denn ein Reservist?
Also ein Soldat.
Ich kenne das aber der Schweiz.
Ein Soldat nach seiner Soldatenlaufbahn kann dann im Nachgang. Also
nicht nur Grundwehrdienst, sondern dann, der musste Zeitsoldat sein. Genau. Oder?
Zeitsoldat. Okay. Und wird dann praktisch nach seiner Zeit, wenn er sozusagen die Bundeswehr verlässt, nochmal befragt, beziehungsweise nochmal gemustert, sagt man dazu.
Kenne ich.
Um dann festzustellen, ob er als Reservist, also als Reservesoldat, ja, in Parkposition, das heißt, wenn es zu einem Verteidigungsfall kommen sollte, können diese Reservisten angeschrieben werden und sagen, wir brauchen dich, bitte komm.
So wie offline.
Genau, dafür machen die Reservisten auch immer Reservistenübungen, aber das wurde ja alles abgeschafft.
Kriegen die Geld. Hatten die Geld bekommen dafür, für ihre Reservisten-Dasein.
Ja, also nicht monatlich, sondern immer nur dann, wenn es eine Reservisten-Wehrübung gab. Dafür haben für diese Zeitraum wurden sie praktisch freigestellt von den Betrieben und haben da auch Geld bekommen.
Aber sie haben kein so Grundgehalt.
Nein, das haben sie
so
nicht. Und du wirst befragt, ob du noch als Reservist tätig sein willst oder nicht. Ja, und in der Regel sagen eigentlich fast alle Soldaten, die ich kenne, die Zeit- oder auch Berufssoldaten waren, sagen, ja klar, wieso nicht? Ja.
So. Aber Krieg ist immer schön.
Nein, aber einfach, um dem Land zur Verfügung zu stehen, weil die Ausbildung, die sie genossen haben, natürlich auch noch Jahre später noch drin ist. Ja? So, darum geht's ja. Das heißt, jedes Land auf dieser Welt hat
etwas sarkastisch formuliert von mir.
Ja,
so als alter Pessimist bin ich, Pazifist.
Pazifist, ja.
Mir ist übrigens die Begrifflichkeit immer noch nicht eingefallen, wie dieser Feuerzündler heißt.
Ja, das kommt mir noch.
Nachher kommt es dann. Vielleicht lädst du es in den Beschreibungen dann, wenn es uns nachher noch einfällt.
Genau. Übrigens, jedes Land hat Reservisten. Also jedes Land, was Wehrpflicht hatte und sowas, hat Reservisten.
Und haben wir aktuell welche? Nein.
Wir hätten 900.000, ja, haben wir aber nicht, weil die Kreiswehrersatzämter nach Auflösung nach Pausierung der Wehrpflicht alle Daten verloren haben, im Endeffekt aufgrund des verfickten Datenschutzes, muss ich ganz klar sagen. Jetzt ist der Datenschutz sozusagen so massiv, dass diese Daten einfach vernichtet worden sind. Das heißt, man könnte jetzt auf vielleicht 100.000 Soldaten zurückgreifen, aber diese anderen 800.000 Soldaten sind einfach unbekannt. Die sind einfach irgendwo, man wäre jetzt darauf angewiesen, auf Gutwill und zu sagen, jeder, der mal Reservist war, meldet sich bitte bei der Bundeswehr.
Sollten wir jetzt einen Aufruf starten, aber ich glaube, die sind noch gar nicht bereit dafür.
Nein, das kannst du vergessen.
Wir könnten ja auch schon mal so 200.000 abbilden.
Ja, theoretisch ja. Und man stellt sich auch die Frage, ich habe mir mal die polnische
Wehrpflicht. Bist du Reservist?
Nein, ich wurde in dem Fall dann ausgemustert aufgrund von Rücken und Dings. Ich wollte es auch nicht.
Also absichtlich ausgemustert?
Ja, sozusagen. Okay, genau. Und aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also
du wolltest deinem Land nicht zur Verfügung stellen.
Aber ich würde es. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, aber jetzt im Nachgang, aber damals nicht.
Wenn es jetzt zum Verteidigungsfall kommen würde.
Und sagen sie, du hast den Rücken, geht nicht.
Und wenn sie mich nehmen würden und ich nicht gebraucht wäre bei uns meiner Tätigkeit, dann werde ich wahrscheinlich als Sanitäter wieder aktiv werden. Mit Sicherheit. Ich war ja Sanitäter bei der Bundeswehr 8 Jahre. Und würde ich schon machen. Warum nicht? Das Land braucht uns.
Ich würde auch die Toiletten putzen, ist auch in Ordnung. Brauchst du auch.
Kannst du auch machen. Wenn du in den Kasernen die Toiletten putzt, ist alles gut.
Sowas.
Dann kannst du übrigens dein Kopftuch aufbehalten.
Das sehe ich auch.
Das schaut dann so eher, schaut so real aus dann. Also.
Nein, ich versuche mir ja auch schon in die Rolle ein bisschen einzufinden.
Finde ich super, Christian. Dann quatschst du.
Ich finde das gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das gar nicht so ganz abwegig, weil ich würde ja schon Dinge tun.
Ja.
Aber ich würde jetzt niemanden erschießen. Hm. Aber ich
wollte ich auch nie. Darum war ich ja Sanitäter.
Genau, aber Sanitäter. Ich würd andere Dinge könnte ich mir vorstellen zu tun.
Das können sich ganz viele Menschen in Deutschland vorstellen. Das ist ja das Gute daran. Also ich glaube nicht, dass die Bundeswehr auf ihren 180.000 Soldaten sitzen bleiben würde, sondern würden sich sehr, sehr viele würden sich da melden, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn wir mal wir müssen mal ganz kurz über Polen reden, weil Polen und die
baltischen Staaten,
ja, Praktiken anwenden, die bei uns eher unbekannt sind, um zum Beispiel die Bevölkerung kriegstüchtig zu machen, beziehungsweise darauf vorzubereiten, dass was passieren kann, ja, weil die ja schon seit Jahrzehnten mit dieser Angst leben, von Russland angegriffen zu werden. Und zum Beispiel, wir reden mal vom Rüstungs-BIP, sag ich mal, ja, also ein BIP, also nach dem Bruttoinlandsprodukt.
Ganz, ganz locker, Patrick. Du brauchst jetzt nicht hudeln, bloß weil wir eine Stunde 8 haben. Ich merke schon, du versuchst jetzt.
Heute, so lange wir wollen.
Du versuchst jetzt da jetzt Tempo zu machen und bist deshalb nervös. Dann nimm dir die Universität, wir bleiben doch da ganz entspannt.
Bruttoinlandsprodukt.
Jetzt haben wir es.
So, genau. Liegt jetzt schon bei Polen bei 4,12%, was für Rüstung ausgegeben wird. So.
Also das Verhältnis vom Bruttoinlandsprodukt zu den Rüstungsausgaben, genau.
So, bei uns liegt er ja gerade so bei 2, wenn man noch die Renten der
Soldaten. Ja, aber das machen ja die anderen auch.
So.
Also ist ja nicht so, dass die das bei ihren 4 nicht machen.
Aber
bei deutlich geringerem BIP, wohlgemerkt.
Aber es gibt noch ein zusätzliches Programm, was zum Beispiel gerade aktiv ist. Polen möchte bis Ende des Jahres die männliche Bevölkerung daraufhin vorbereiten, dass sie bis Ende des Jahres ausgebildet sind für den Verteidigungsfall. Weil sie immer noch der Meinung sind, und ich die Meinung auch jetzt nicht wirklich, ich trage die mit, sagen wir mal so, dass Russland immer noch Polen oder gerade die baltischen Länder angreifen will. Was natürlich jetzt bei Polen, die sind wirklich gut aufgerüstet, mein lieber Freund, glaube ich, so nicht der kluge Weg wäre. Aber es gibt noch ein anderes Programm.
Ja, da möchte ich auch dagegen halten, aber lass erst das andere Programm noch sagen.
Und zwar Schüler ab der 9. Klasse werden in Polen mit einer, oder werden gelernt, mit einer Waffe umzugehen. Dass, wenn
das, es zum
Verteidigungsverfall kommt, dass sie nicht völlig unvorbereitet sind.
Ich kenne es schon auch
von zum Schulfach.
Ja, das kenne ich. Schulfach, das kenne ich ähnlich. Das gibt es sogar schon noch früher. Das gibt es auch in einigen afrikanischen Ländern, gibt es das auch schon. Es ist auch schon in der Grundschule.
Okay.
Das nennt sich Kindersoldaten.
Ja, weil das was anderes ist denn.
Die haben Kalaschnikows in der Hand und machen ihr Ding.
Ja. Aber hier werden sie halt, wie gesagt, ausgebildet, um zu schauen, einfach, dass die Waffe nicht das Fremdwort ist. Ja, die laufen nicht den ganzen Tag mit der Waffe rum. In Afrika laufen die Kinder den ganzen Tag mit der Waffe rum. Ja,
das darfst du vergessen. Und da schießen Menschen.
Genau, das ist ein bisschen was anderes.
Weil sie eine Süßigkeit haben, wo sie gerne hätten.
Und im Baltikum ist übrigens sowas ähnlich. Gell? Und die baltischen Staaten sind natürlich die gefährdesten Staaten von allen eigentlich, weil die ja waffentechnisch oder halt auch von der Menge der oder Anzahl der Personen, die da leben und auch in die Bundeswehr oder in die Armee eintreten könnten, nicht so ist, wie jetzt Russland an Masse auffahren kann. Gott,
Russland definiert natürlich doch Masse, ist ja auch ganz klar, aber
ich glaube,
ein Schulfach, ehrlich, weil genau, das ist ja das Nächste, ich möchte nur noch mal sagen, ein Schulfach mit Waffe halte ich grundsätzlich für komplett absurd. Nicht absurd, ich halte es nicht für absurd.
Absurd halte ich es auch nicht.
Ich halte es für
nicht nötig?
Ja, für den falschen Weg, sagen wir es mal so.
Ja gut, die Wege sind.
Mein Bauch knurrt schon.
Die Wege sind oft unterschiedlich. Das
und
ist
wie halt, du siehst, wenn du nach Russland schaust.
Die sind fertig.
Die sind durch.
Die sind echt durch.
Vielleicht.
Also es gibt jetzt wirklich, wirklich viele, viele Berichte, wo Russland gar keine gepanzerten Fahrzeuge mehr hat. Aber
sie haben jetzt umgerüstet auf Quads. Das nennt sich einfach Umrüstung. Das nennt sich nicht Aufrüstung, das nennt sich Umrüstung auf Quads und auf vielleicht Privat-PKWs oder so.
Geländegängige Scooter, also so Elektro-Scooter.
E-Scooter.
Werden die Leute geschickt. Es ist kein Witz. Die haben ungefähr
Tausende
von Soldaten mit so
mit E-Scootern an die Front geschickt.
Geländegänge.
Also ist die Ladeinfrastruktur an der Front so gut, dass du mit nicht. E-Scootern da noch.
Also
da müsste sich Deutschland auch mal eine Scheibe abschneiden, wenn an der Front zur Ukraine ich bin immer noch bei den Sirenen in Hamburg festgefangen, bei den Ludern, bei den Wahnsinn. Dass die Infrastruktur der E-Scooter, dass die E-Scooter-Ladestationen so dicht gestellt sind, das ist echt geil.
Das ist echt krass. Und halt
ganz viele zivile
Backups fahren sie rum. Gell? Also das ist jetzt die haben nichts mehr. Das ist echt krass. Also das ist kein Einzelfall. Also das überzieht gerade die Front.
Was ein deutscher Dienstleister macht, der wurde dann alle wieder einsammelt, wenn sie den dann am Straßenrand stehen lassen, abholt, lädt und wieder hinfährt?
Keine Ahnung. Also die Schnelllademöglichkeit für so Dinger gibt's leider nicht. Also die dauern Stunden, die blöden Ladungen von Dingern. Ja, aber die haben ja die Chinesen. Die Chinesen sind ja, unterstützen jetzt die Ukraine und sind ja auch mit im Kampf schon jetzt gesichtet worden. Und
in der Ukraine?
Ja, in der Ukraine.
Haben die Chinesen? Die
Chinesen, ja. Haben 10 chinesische Soldaten gefangen genommen und China sagt, wir haben die nicht geschickt. Ja, haben ja nichts gemacht. Das müssen Söldner sein. Was natürlich...
Warum sollte jetzt China auf ukrainischer Seite aktiv werden?
Weil in China massiv Werbung gemacht wird mit Plakaten für die Werbung als Soldat gegen Ukraine.
Also, gegen Ukraine oder gegen Russland?
Nein, gegen Ukraine.
Jetzt sind wir's.
Die chinesischen Soldaten wurden auf russischer Seite in der Ukraine gefangen genommen.
Ja, es sind russische Soldaten.
Nein, es sind chinesische Soldaten,
die für Russland kämpfen.
Für Russland gegen Ukraine kämpfen.
Genau, jetzt haben wir's.
Hat sie aber vorher schon gesagt, oder?
Ich habe das anders verstanden.
Also okay.
Ja, aber so haben wir es klargestellt.
Sehr spannend. Aber weil es also schon spannend ist und wir noch euch jetzt nicht hier rausgehen lassen wollen ohne ein vernünftiges Thema, habe ich mal was rausgesucht und zwar die unbeliebtesten Speisen, die international wahrgenommen werden in Deutschland. Also das heißt, Ausländer sagen, oder ausländische Bürger oder das ganze Ausland sagt, welche Speisen in Deutschland die unbeliebtesten sind.
Götterspeise. Grüne Grütze.
Nein, nein, nicht, weil das Grütze. Ist alles süß, ist alles
also,
mal gut.
Ich weiß ja gar nicht, also ich esse sowohl rote und grüne Grütze nicht, nur weil es rote und grüne Grütze heißt. Kein Mensch will doch was essen, was Grütze heißt. Das kann doch nicht lecker sein.
Der Götterspeise ist was anderes als Grütze.
Na eben,
ja.
Grütze.
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 Das klingt... Das,
ja, also, weißt du, weil das dann so komisch ausschaut, wenn diese Beeren und das Zeug eingekocht ist, dann schaut es halt so... so.
Ich schaue es mir gar nicht an. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich lese nur Grütze.
Du weißt
nicht, Grütze.
Du weißt nicht, was es ist?
Grütze. Keine Ahnung. Kein Mensch ich schaue mir das, also wahrscheinlich schaut sich auch sonst keiner an, was da drin ist. Du liest nur Grütze und denkst dir, ich will es nicht. Mehr denkst du ja gar nicht.
Ich weiß nicht,
kann man auch Grütze. Ah, das klingt ja interessant. Aber da könnt ihr ja mal nachschauen, was Grütze, Inhaltsstoffe.
Du kannst ja Grütze nicht übersetzen. Ja, das ist ja, ich weiß nicht.
Ist ja mir egal, mir reicht es ja auf Deutsch. Ja, ich brauch's ja nicht übersetzen.
Ja, aber wenn du nicht weißt, was ist, weißt du
nicht. Ich weiß als Deutscher schon nicht, was drin ist, weil Grütze ein scheiß Begriff ist.
Kennst du Grütze nicht?
Soll ich das sagen? Soll ich das also Grütze kenne ich, aber das ist ein Glas mit einmal grün, einmal rot.
Na, rote Grütze sind ja alle dunklen roten Beeren eingekocht.
Was ist grüne Grütze?
Alle Schleimpopel und keine Ahnung. Grüne Grütze gibt's nicht. Gibt nur rote Grütze.
Aber grüne Grütze.
25 der am schlechtesten bewertesten Speisen aus dem Ausland.
Ist also aus dem Ausland oder vom Ausland bewertet?
Vom Ausland aus bewertet. Okay. Ist zum Beispiel Nummer 1 ist Schmierwurst. Also alles, was an Streichwurst bei uns alles, was bei uns Streichwurst ist, ist bei denen Schmierwurst.
Und das finde ich, wenn es Schmierwurst heißen wird, fände ich es auch, würde ich auch wieder sagen, habe ich noch nie gesehen.
Ja, ist der klassische Begriff dafür.
Aber Streichwurst ist an sich ja gar nicht.
Nein, finde ich jetzt auch nicht.
Gibt es auch gute. Also,
wusste ich jetzt auch nicht. Nummer 2 ist Brathering. Brathering finde ich jetzt, finde ich super lecker. Also ich liebe Brathering, ja, über alles. Könnte ich den ganzen Tag essen.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich mit Rollmops echt lang Probleme hatte.
Rollmops ist übrigens an vorletzten Platz. Also
gibt es auch.
Gibt es auch, ja.
Weil Rollmops ist echt was, da musste ich echt dran gewöhnen.
Nein.
Ich musste mich echt dran gewöhnen. Da musste ich echt einen richtigen Kater haben, dass den Rollmops, da musste ich echt schon arg besoffen sein, dass der den Rollmops-Semmel isst.
So ein Hering in Lake eingelegt.
Ja, also Rollmops, so saurer, ich musste den dreimal Hering richtig.
Heißt es doch auch,
oh Gott, Rollmops musste ich dreimal richtig, war echt betrunken, musste den, glaube ich, dreimal habe ich den in Hamburg oder was auch immer. Ich glaube, Hamburg auch Fischmarkt oder was es war.
Oh, lecker.
Da habe ich seinen Lieb gewonnen. Grüße nach Hamburg und die Reeperbahn gehen raus. Hatten wir heute schon ein paar Mal.
Der Pichelsteiner
Topf. Seitdem mag ich Rollmops auch gelegentlich, aber nur betrunken.
Pichelsteiner Topf ist auch.
Was ist das?
Ja, Pichelsteiner ist so ein bayerisches Eintopfgericht mit Rindfleisch drin und sämtliche gewürfelten Gemüsesachen von Blumenkohl bis was der Geier ist drin.
Ja, klingt doch vernünftig.
Ja. Dann kommt noch Frankfurter Kranz, das ist ja irgendein Kuchen. Und was ich wirklich enttäuschend finde, und ich glaube es nicht, dass es so ist.
Fischstäbchen.
An Nummer 5 der unbeliebtesten Speisen in Deutschland steht der bayerische Wurstsalat. Das finde ich jetzt eine Beleidigung, muss ich echt sagen. Also entweder haben sie den fertigen gekauft im Supermarkt und nie so einen richtig frischen angemachten, weil ist ja Öl und Essigöl ist halt ja mit drin. Und, aber ich finde also bayerischer Wurstsalat.
Ich mag ja Wurstsalat.
Nach so einem versoffenen Wochenende, Christian, am nächsten Tag dann so bayerischen Wurstsalat, Säure, Neipfeifen, gibt ja nichts Besseres.
Wurstsalat ist schon lecker. Ich habe letztes Mal so ein Häppchen gegessen davon. Mhm. War schon sehr, sehr gut, aber da darfst du halt, weil das ist halt einfach nur Wurst. Also, wenn wir jetzt mal gesundheitlich denken, ja.
Weinkraut ist, glaube ich, Sauerkraut, ist auch da auf der Liste.
Mag ich schon.
Schlachtplatte.
Erinnert mich allerdings, dass ich mal wieder Sauerkraut essen sollte.
Aber Sauerkraut mit Schlachtplatte ist doch geil.
Grüße
an alle Vegetarier und Veganer da draußen.
Gab es auch immer diese, also bei uns haben wir doch dieses All You Can Eat, gibt es im Bayerischen ja immer so schön, wo du ins Wirtshaus gehst und einfach nur Schlachtplatte isst.
Schlachtplatte. Was ich voll verstehen kann, ist.
Oder Kesselfleisch oder wie man es auch immer nennen will. Ja,
natürlich.
Für mich ist es das Gleiche.
Gleich wie Blut und Leberwurst, ja.
Ach, wunderbar. Es ist jetzt leider die Saison schon wieder fast vorbei. Ja,
schade.
Ich bin schon lange nicht mehr gegessen.
Pumpernickel steht drauf.
Pumpernickel.
Badische
Zwiebelsuppe. Das ist
ein Brot übrigens.
Ja, natürlich. Was kann denn ein Brot schlecht sein?
Ja, weil es Pumpernickel, es gibt ja zwei Pumpernickel. Es gibt ja das Pumpernickel und dann gibt es noch das,
ich sag mal, Gnabry,
das westfälische Pumpernickel. Das ist ja noch trockener, noch staubiger.
Ich habe mir gedacht, Gnabry knabbert Pumpernickel.
Toast Hawaii kann ich verstehen. Das ist das Geißligste, was es gibt.
Freestyle. Das ist echt absolut verständlich.
Genau wie Pizza Hawaii. Das gehört verboten. Ja, gehört wirklich verboten. Cremeschmalz ist auch geil. Anisplätzchen gehört dazu. Senfei. Und das Allerbeste ist der Saumagen.
Aber Senfei ist doch eher russisches Ei oder so.
Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, ja.
Ja auch,
Ei mit Senfsoße, so ungefähr. Ja,
ja, aber es ist an super sich ja lecker. Auch lecker.
Ja. Das sind kulturelle Schwergewichte, ja.
Im wahrsten Sinne, weil mit dem Ding bist du maximal fett. Was, also all das Gesagte, vielleicht waren es einfach nur so wahnsinnig hippe Veganerinnen, die wo das beantwortet haben, oder einfach nur Menschen, die auf ihren Cholesterinhaushalt achten, inklusive Saumagen. Ja. Helmut Kohl dreht sich übrigens im Grabe um, Wahnsinn. Falls er das.
Also das, kann sein, das weiß ich auch noch, der hat seinen Staatsgästen immer Saumagen, westfälischen oder wo war er her? Aus
genau.
Westfälischen Saumagen angeboten.
Rheinland-Pfälzischen, oder?
Rheinland-Pfälzischen Saumagen, genau. Ja. Also wenn jemand weiß, was das ist praktisch, da wird ein Schweinemagen genommen, der wird dann gewaschen und
immerhin.
Dann wird sozusagen eine Füllung aus Kartoffeln und irgendwelchen
so eine Art Knödelfüllung.
Fleisch, genau, oder? Kartoffeln, Knödel und auch noch, was kommt dazu noch?
Ich werde der Speck auch drin sein, gefühlt.
Schweinestücke, irgendwie sowas, so geschnitzeltes, Schweinegeschnitzeltes kommt damit rein. Und das wird dann mit so einem Gelee praktisch reingefüllt und das wird dann gekocht, da wird alles in den Magen rein, zugebunden der Magen, und dann wird der Magen gekocht.
Ja.
Und dann wird er raus und ganz zum Schluss wird er nochmal richtig scharf angebraten. Und dann wird es abgekühlt lassen, oder auch, kann man auch kalt oder warm essen, und dann wird es so in Scheiben runtergeschnitten. Ja, also der ganze Magen einfach in Scheiben runtergeschnitten. Und das ist dann der Saumagen. Ich weiß nicht, ob man das essen muss. Grüße gehen raus an alle Veganer und Vegetarier, die.
Ja, und alle, die, wo unsere Ernährungstipps ja sonst immer so, genau. so hören.
Kann man mal machen.
Also mir steigt der Cholesterin ja schon allein vom Zuhören ein bisschen. Währenddessen mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Okay. Das ist so die Krux eines Menschen, der einfach nur darauf verzichtet, weil er,
also für mich
weil das, er verzichten muss. Also
für mich das ist alles ganz normales Essen. Ich habe da jetzt kein Problem, außer mit dem Toast Hawaii habe ich ein Riesenproblem.
Was mit Sulze? Sulze?
Na, Sulze wieder nicht, komischerweise.
Ja, steht da drin nicht drin.
Nee, Sulze ist nicht drin.
Wobei du auch maximale Sulz-Unterschiede hast.
Zumal ich auch nicht weiß, wie die hier, Entschuldige, ich bin das ans Mikro hingekommen, nicht weiß, was die anderen Sachen hier, wie so gefüllte Fisch, Springerle und was die
Geier. Du hast gesagt, Fischstäbchen sind dabei.
Nein, das ist halt gefüllte Fisch, das hat nichts mit Fischstäbchen zu tun. Aber ich weiß nicht, was das zum Teil
ist. Also, ich habe das Gefühl, Fischstäbchen sind mittlerweile Tradition in jedem bayerischen Haushalt mit Kindern.
Okay. Aber Kinder, lass uns zu den Fragen kommen, komm.
Jetzt ist er mal gut hier. So.
Ja. 11:30, verdammt.
Viel Spaß für die üblichen drei.
Ja, reiß noch eine Frage runter schnell, oder?
Ja, dann mach du doch deine.
Oder mach ich du deine. Mach du deine. Meine dauert etwas länger, glaube ich.
Ja, meine passt halt so gut zum Thema. Mir läuft eh schon das Wasser im Mund zusammen.
Mach jetzt.
Komm jetzt. Ja, ich muss das Wasser erst runterschlucken, wo ich mit den Speicheln, wo ich jetzt.
So, mein Bier ist leer.
Ich trinke einen Schluck.
Okay. Also, die Osterfolge.
Du hast ja nur eins. Jetzt wollte die gerade.
Ja, ich habe nicht drei, ich habe eins dabei getrunken.
Drei.
Also, mach jetzt.
Zwei.
Ja, ja.
Was heißt denn immer? Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Patrick, nicht in Hektik verfallen. Mein Thema ging um Brotzeit.
Toll.
Mein Thema ging um Brotzeit und. Ich habe mir mit sehr vielen oder mit einigen, mit wenigen, mit sehr wenigen Menschen letztens unterhalten und da ging es darum, wir machen heute nur Brotzeit.
Mhm.
Und dann hatten die das Gefühl, dass es eigentlich schon rum ist, das Gespräch. Und ich dachte mir dann auch, das ist rum. Und wir machen ja auch ab und zu Brotzeit. Ich mache auch ab und zu Brotzeit.
Ja.
Aber was ist denn Brotzeit überhaupt? Für mich, Brotzeit kann doch ganz unterschiedlich ausschauen.
Eigentlich nicht.
Was ist deine Brotzeit, die wo du daheim machst, wenn du Brotzeit machst?
Also Brotzeit ist grundsätzlich für mich jede Art von möglichen Brot. Das kann ein Brezen sein, das kann runtergeschnittenes
das
Brot sein.
Das ist
ein
Brezel, das ist kein Brot.
Nein, das gehört damit dazu zur Brotzeit. Es kann ein Brezel sein, das kann irgendein runtergeschnittenes Vollkorn, was auch immer, irgendwelche Brotarten sein, vollkommen wurscht. Dann haben wir Wurst dabei.
Was
dann
Vollkorn
haben wir
Käse, und Wurst.
Haben wir Vollkorn, Brot, Wurst, Käse. Gesagt,
Vollkorn,
dann haben Wurst. Wir noch irgendwelche Gurkenzeug, alles was noch so aufgeschnitten, Radieschen vielleicht noch, Lauch vielleicht oder Sellerie oder was auch immer man dazu tun will. Also sämtlich alles, was man an den Tisch stellen will, was in Verbindung mit einem Brot gegessen wird, ist Brotzeit. Punkt, da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Ja, aber das ist ja ganz unterschiedlich garniert. Manche essen da, kannst ja Brotzeit auch komplett vegetarisch halten.
Ja, dann heißt
mit Aufstrichen.
Vegetarische Zeit.
Nein, das heißt dann Brotzeit. Das heißt ja auch Brotzeit, ja, weil gibt es ja auch vielleicht ein Brot dazu. Ja,
einfach.
Also wenn jemand sagt, er macht Brotzeit, dann weißt du nicht, was er macht.
Doch.
Das ist
ob er das dann vegetarisch isst oder was auch immer, der sich neipfeift, ist ja vollkommen wurscht. Aber die Brotzeit ist in der Regel immer mit Brot verbunden.
Also du kannst einfach nur Butter. Sicher sein, dass es irgendwie ein Weizengebäck gibt, in was für einer Form auch immer, wo irgendwas dazu gegessen wird.
Wo es einen Schinken gibt, wo es einen Käse gibt, genau, wo dann irgendwelche, vielleicht auch Tomaten oder irgendwas, alles, was man zu diesem Brot essen kann, drauflegen kann, ist für mich Brotzeit. Dass sie zu Brotzeit ja Pizza isst, ist ja ganz logisch, ja.
Weil Gott, ist mir auch klar, aber.
Und ist auch kein süßes Teilchen oder irgendwas, sondern ist sie so nicht, aber Brotzeit ist für mich das klassische.
Brot.
Die Kombination aus all diesen Sachen, die ich gesagt habe. Kann man auch ein gekochtes Ei dazu nehmen, zum Beispiel, oder was auch immer. Aber das Brotzeit kann auch sein, dass man noch den Rest, also man hat das alles aufgefahren, was ich gemacht habe, oder man isst dann noch den Rest vom Mittag, ja, zum Beispiel, kann man auch noch sagen. Das ist ja auch noch ein Stück Brotzeit. Alles, was man halt dann dazu isst.
Magst du Brotzeit?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich hat das was. Hat sowas, das haben wir früher oft gemacht, wo die Kinder noch klein waren. Das war abends unser Abendessen. Brotzeit praktisch, gell? Und Brotzeit ist ja auch, wird ja auch in der Früh gemacht. 9 Uhr wird Brotzeit gemacht in Bayern.
Keine Ahnung, da penne ich noch.
Ja, aber wenn du dich zurückerinnerst an deine Zeit, als du noch gearbeitet hast und als Kaminkehrer in Handwerk, gibt es immer die Brotzeit.
Ja, aber habe ich auch nie gemacht.
Also in dem Betrieb, also wo ich immer früher war.
In sämtlichen Arbeitsphasen, ich arbeite aktuell auch ein bisschen, aber selbst dann mache ich, also kurze Zeit, esse ich untertags nichts oder seit Jahren.
Die bayerische Brotzeit ist doch am Freitag klassisch mit Weißwurst.
Ist, ja, ist Weißwurst für dich ja Brotzeit?
Freitags ja. Freitag ist klassischer Freitag, Weißwursttag.
Ja gut, aber das ist ja keine Brotzeit.
Aber es ist dann, ja, die Zeit heißt ja immer Brotzeit, immer dieses 9 bis 9:15, klassisch in sämtlichen Betrieben.
Das ist Zeit für Knoppers.
Oder so, morgens 9:30 in Deutschland. Und darum fällt es ja in diesen Bereich Brotzeit mit rein. Und wenn man halt am Freitag zur Brotzeit dann die Weißwurst isst, ist das auch eine Brotzeit. Ja,
für mich ist Brotzeit ein Begriff, den kann man nennen und nichts steht dahinter. Also das müsste ich mir immer wieder ausdeutschen lassen. Was gibt es denn bei euch?
Ja gut, aber wenn du sagst, wir machen jetzt Brotzeit, dann kommst du mit Pizza daher und sag ich, du hast mir angelogen. Das ist gar keine Brotzeit. Ihr tut's Abendessen. Ich
geh wieder.
Gehen oder nicht gehen, das ist ja die Frage.
So, wir machen Feierabend, oder?
Ja, würde ich sagen. Also
wir können uns auch hier wieder nicht einigen bei Brotzeit. Es ist erstaunlich.
Aber für mich ist es klar wie Kloßbrühe.
Für mich ist Brotzeit so ein Feld der offenen Essenskulturen, die zwischen einem komplett veganen Dasein fristen können und bis zum Saumagen dahingleiten können.
Apropos ich habe ja noch eine Verabschiedung, heißt Ciao, du Sau.
Magen.